Ja, und mit diesem wunderschönen Intro begrüße ich euch zur neuen Folge, die Sendung mit den gelben Leuten. Ich bin Lukas Voll, aber viel wichtiger noch, ich bin nicht alleine, nämlich an meiner Seite ist wie immer der fantastisch famose Max Nikolas Maria von und zu Nachtsheim. Hi Maxi.
Hallo Lukas, es ist schön, deine Stimme zu hören. Hallo liebe ZuhörerInnen. Na?
Ihr hört's, wir sind beide euphorisch, wir haben Energie für 30 Podcasts. Der Podcast wird auch 20 Stunden lang, das haben wir euch noch nicht verraten.
Der längste Podcast aller Zeiten, ja. Heute wird der Weltrekord aufgestellt.
Aber wir haben uns entschieden, wir sprechen einfach einmal komplett über Staffel 5. Das ist so eine gute Staffel, ich finde, da sollten wir bei Folge 1 anfangen und bei der letzten aufhören.
Absolut. Heute geht der Marathon los.
Oh, das wäre der schlimmste Podcast ever.
Vor allem spätestens jetzt einfach gerade.
Ja, so nach Folge 3 wäre bei uns beiden sowas von die Luft raus und die Folgen werden immer, also die Abschnitte würden immer kürzer werden.
Leute sind gelb. Weiter.
Das war witzig. Da, in der Folge habe ich gelacht.
Aber ja, das ist furchtbar. Also ich bin heute, ja, ich bin so ein bisschen müde. Es ist halt auch so einfach, es ist halt seit Tagen Action, ne? Also so, ich habe am Mittwoch einen Tag Urlaub gehabt und der Tag Urlaub war, morgens um 8 Uhr in den Europapark zu fahren.
Ja.
Erstmal in den fetten Stau zu fahren. Also wirklich auf die A3 in Aschaffenburg, auf die A3 gefahren. Und ich war noch nicht mal in Dreieich. Also ich war noch nicht mal da, wo unsere Firma ist. Das und ist da war so ein schwerer Unfall mit, keine Ahnung, mit mehreren brennenden Autos und Pipapo, dass halt gar nichts ging. Der war schon ein bisschen vorher, ein paar Stunden vorher, aber der hat trotzdem so die Straße lahmgelegt, dass wir sehr, sehr, sehr spärlich dann da durchkamen und haben 70 Minuten gestanden, was ja dann schon morgens einfach für die beste Stimmung sorgt im Auto.
Das klingt nach einer guten Europapark-Laune.
Ja, und dann im Europapark angekommen und dann ist ja die Zeit auch kürzer und dann ist man ja ein bisschen flotter.
Ja.
Ich hatte es ja dir, glaube ich, auch schon geschrieben. Es war ein geiler Tag, weil es keine Anstehzeiten gab. Also das war Mittwoch letzte Woche einfach. Es war einfach alles so bei eine Minute.
Das heißt, du konntest einfach fünfmal hintereinander direkt Euromir ballern?
Ich konnte das Lustige, wirklich, Lukas, ich stand kurz vor der Euromir, weil Jesse kurz pinkeln war und hab dort 5 Minuten gewartet und es ist kein einziger Mensch in die Euromir gegangen. Es ist kein einziger Mensch in die Euromir gegangen. Die Anstehzeit lag bei 0. So, es war wirklich krass. Und da habe ich mir die wieder angeguckt und habe mir gedacht, ich weiß auch warum.
Ja, also haben einige Leute an dem Tag scheinbar sehr gute Entscheidungen getroffen.
Ein paar nicht, weil ein paar saßen drin.
Ja.
Aber wahrscheinlich auch einfach nur Hardcore-Euromir-Fans, die gesagt haben, ich fahre die jetzt einfach, ich bleib jetzt hier einfach sitzen. Ja,
wer kennt sie nicht, Euromir-Ultras? Die warten morgens um 9 da, sind vorbei und für die lassen die oben auch länger drehen. Da ist oben der Drehpartner eine halbe
schneller.
Stunde und dann rast runter.
Haben wir da eigentlich mal drüber geredet, wie du so die Euromir wahrgenommen hast?
Ich glaube, da haben wir mehrfach drüber geredet, aber es ist immer wieder Thema, weil es auch immer noch, ich sag mal, das emotional ist das noch in meinem Herzen drin. Welche Todesangst mir diese scheiß Achterbahn gemacht hat. Und dann hatte ich sehr viel Spaß. Es war ein Auf und Ab der Gefühle. Eine Achterbahnfahrt sozusagen.
Stark. Ja, die Euromir zu fahren ist leider wirklich, ist leider Zeitverschwendung. Ich habe mir ein paar Leute geschrieben, nein, das ist genial, als ich gesagt habe, dass ich die hasse. Dann habe ich mir gedacht, manchmal müsst ihr immer vorsichtig sein, wenn ihr mit dem Begriff genial umgeht. Also 3 Minuten zu Russentechno irgendwo hochgezogen zu werden, um dann einfach nur sich drehend runter, wilde Maus drehend um eine Spiegelwand gedreht. Das ist nicht so ein geiler Ride, das ist ein Kopfweh-Ride. So.
Also
für Lukas ist es ein Todesangst-Ride.
Lukas hat mal gehört zu den
gesagt, wie, ich
Momenten,
mag das nicht.
Das war also auch, dass du einfach hochfährst und du fährst ja in dem Ding hoch. Und in anderen Rides hast du ja dann teilweise so, ich sag mal, irgendwie einen szenischen Aufbau oder so. Irgendwas, was dir ein Feeling gibt. Aber da wirkt's halt einfach, als wärst du in einem Stahlkonstrukt und wirst halt hochgezogen. Und währenddessen ballert dir so Russentechno ins Ohr. Also, das ist doch auch eigentlich, Euromir ist doch der Punkt, wo man sagen muss, ja, ne, Meinungen sind subjektiv, sowas kann man auch immer nicht für andere Leute bewerten. Aber die Euromir ist alles, aber nicht genial.
Nee, also genial ist die wirklich nicht. Genial sind Fahrkonstruktionen, die, wo alle Spaß haben, wo am Ende keiner Kopfschmerzen hat. Arthur zum Beispiel ist eine wahnsinnig geniale Bahn. Das ist genial. Aber wenn man jetzt im Kontext von Achterbahnen vom Wort genial spricht, aber ich finde, dass die Euromir ist komplette Scheiße. Und da kennen die meisten Leute, die ich kenne, finden die auch richtig kacke. Aber ja, es war halt an dem Tag generell alles irgendwie sehr leer. Also auch so Blue Fire, 3 Minuten, Wodan, 1 Minute. Das ist also halt alles krass. 1 Minute.
Das ist halt krass. Ich meine, wenn du überlegst, wir waren ja letztes Jahr jetzt, na gut, war halt noch ein bisschen mehr Sommer, aber war ja auch unter der Woche.
Ja.
Und da war ja wesentlich mehr los. Jetzt auch noch nicht dramatisch, aber.
Das ist krass, ja. Ich war wirklich, wir sind rein und ist ja direkt das Voletarium. Ich sagte, naja, komm, das längste da einfach war das Hinlaufen. Ja. Weil der Weg ja relativ lang ist. Der Anstehbereich. Und das Hinlaufen war das längste.
Krass.
Und ansonsten war teilweise, wir sind in Bahnen rein, wo niemand war. So, Geisterbahn war niemand.
Was vor auch ein Fehler ist, weil die Geisterbahn fand ich mega sweet. Ich mag die.
Okay. Kein Problem.
Ich hatte in der keine Angst. Das war ein es ist für ein Geisterbahn
vielleicht. Alles, wo du keine Angst hattest, ist ja erstmal für dich ein Gewinn.
Geisterbahn, Voletarium, das waren meine Rides to
russische Ride. Schlittenfahrt.
Die Schlittenfahrt. Oh Gott.
Die russische Schlittenfahrt im Europapark, ey. Wahnsinn.
Das ist das Weirdeste. Also, das
gibt's ja nochmal mit Süßigkeiten, ne? Im Italien-Teil. Das bin ich noch nie gefahren, Lukas. Das nächste Mal, wenn wir da sind, wieder,
aber sowas
fahren
von
wir das.
Das ist ja geil. Das,
eine Bahn, ein Dark Ride mit italienischen Süßigkeiten.
Oh Mann. Das klingt fantastisch. Also.
Das klingt eigentlich nach verfehlter Produktplatzierung, aber es klingt einfach nur irre.
Keine, ich freue mich auf den Ferrero Ride, wenn wir das nächste Mal da sind.
Große Ferrero Ride. Und die Nestle-Bahn. Die Nestle-Wasserbahn.
Ich hatte gerade Wasser im Mund, aber es war auch gerade mal. Es ist eine Water Ride. Es ist safe eine Water Ride. Absolut. Ach ja, Nestle. Ja. Tolle Produkte naja auch.
Auf jeden Fall war dann dementsprechend halt, also da war ja vor, war ja das am Wochenende, war dann dieser Lager-Sale und dann war Arbeit und dann war der Vergnügungspark und dann war wieder Arbeit und am Freitag hatte ich, am Donnerstag wurde ich ja dann spontan geimpft, was dann Freitag so ein bisschen für Kopfschmerzen gesorgt hat. Den Tag über. Ja. Und das ist ja gemein, weil man kriegt Kopfschmerzen, kriegt aber gesagt, ja, Ibuprofen dürfen Sie nicht nehmen. Dann ist man so, ja, ist doch mega. Danke. Nur Paracetamol. Ja, aber die schlagen bei mir nicht an. Das ist schade.
Mir auch nicht.
Und dann war der Freitag so ein bisschen in Kopfschmerzen getränkt. War aber natürlich glücklich, dass ich meine Impfung hatte, meine erste. Und ja, am Wochenende ging es ja dann los mit E3, beziehungsweise schon am Donnerstag ging es los mit E3.
Stimmt.
Und das geht auch heute noch weiter, hier am Aufzeichnungstag, den Montag und morgen noch dann Nintendo zum Abschluss, auf was ich ja große Stücke setze, dass Nintendo morgen uns ein Breath of the Wild 2 Datum bescheren wird und noch ein, zwei Überraschungen hat.
Wäre schön. Und
dann bin ich mal gespannt. Wie geht's dir?
Ja, du, ne? Also auch tatsächlich ähnlich wie bei dir, es ist einfach gerade eigentlich alles ein bisschen zu viel. Dazu ist es noch sehr warm geworden. Ich war nicht im Europapark. Und ich kriege meine nächste Impfung erst morgen. Aber dafür ist das dann auch schon die zweite. Dann bin ich durch. Und das ist irgendwie tatsächlich ein Termin, auf den ich auch hinfieber.
Ja, das glaube ich dir. Das ist so. Es ist ja eh gerade so ein bisschen so dieses Gefühl von Freiheit kommt zurück. Also das ging aber auch so schlagartig, ne?
Das ist richtig. Und das ist auch das, was mir immer noch so ein bisschen Restangst macht. Das kam so schnell, dass ich da immer noch so, mal gucken, wie lange.
Ja.
Aber ich nehme gerade auch, glaube ich, so alles an positiver Perspektive darauf mit, weil ich einfach denke, ja, also ich kann es eh nicht ändern, selbst wenn ich da jetzt irgendwie schon wieder mit negativem Blick nach Großbritannien und so schaue, wo es ähnliche Verläufe gab. Bringt ja nichts. Daher.
Nee.
Es ist aber so, es gibt in meinem Leben nichts zu erzählen, aber ich habe medial für meine Verhältnisse ausnahmsweise viel mitgebracht.
Okay, bin gespannt.
Ich freue mich. Wollen wir erst über das Offensichtliche reden, wo wir beide drüber reden wollen, oder soll ich dir erst so den Geheimtipp geben?
Nee, gib mir einen Geheimtipp, nehme ich mit, Lukas.
Es ist ein absoluter Geheimtipp. Du wirst mich gleich hassen dafür, dass ich es Geheimtipp genannt habe. Ich bin in 4 Tagen durch Attack on Titan durch. Das ist ein Anime, der im Discord auch, also im Mancave-Discord, sehr oft empfohlen wird. Und wo ich auch gefühlt 3 Monate getreten wurde, den doch endlich mal weiterzuschauen, weil ich in der ersten Staffel nach Folge 12 gesagt habe, zieht mich nicht. Mhm. Und dann habe ich Folge 13 geguckt. Und dann war alles um mich geschehen. Grobe, ganz, ganz grobe Story für jeden, der das noch nie gehört hat. Es geht praktisch um eine dystopische Welt, in der die Menschheit auf so auf eine Stadt mehr oder weniger zurückgeworfen ist, die von 3 Mauern geschützt wird und die von Riesen angegriffen wird, also sogenannten Titanen. Das sind sehr obskure, seltsame, große Wesen, die menschenähnlich sind und Menschen fressen und böse sind. Und in dieser ganzen Welt passiert es. Und das ist alles sehr brutal und das ist alles sehr dramatisch. Und die ersten 12 Folgen habe ich beschrieben als, es wird viel geschrien und viel gestorben. Und irgendwie ist es ein bisschen Wayne. Aber spät, also tatsächlich ab Folge 13 dann, es ist auch diese Anime-Länge, also ein paar 20 Minuten mit Intro, Outro, kickt diese Story erst so richtig. Und dann hört die nicht mehr auf. Also ich habe noch nie eine so gut erzählte Welt gesehen, wie in diesem fucking Anime. Weil die es schaffen, eine unfassbar komplexe Story eigentlich zu haben, die aber so aufzubauen, dass du zwar immer noch dran bleibst, sonst nicht langweilig wirst, aber du wirst nie davon erschlagen. Es hat nicht so dieses, ich nenn's mal das Game of Thrones Problem, dass er dir direkt irgendwie 20 Locations mit 40 Figuren, die wiederum mit 80 Verwandtschaftsverhältnissen, das wird von der kleinen Sicht, was es smart machen, der Protagonist ist praktisch ein Kind, als es anfängt und ist dann durch einen Zeitsprung in der Mitte der ersten Staffel dann Jugendlicher, der praktisch Teil dieser Verteidigung werden will. Mhm. Und dadurch wird diese Welt für einen immer größer und es werden so Sachen, es kommt zu krassen Mystery-Reveals und so. Das wird innerhalb von 4 Staffeln wird da mehr oder minder aus einer Fantasy-Serie, die irgendwie so einen basic epischen Plot hat, ein Polit-Thriller mit Gesellschaftskritik, Philosophieanteilen und zeitlich hast du noch unfassbar gut geschriebene Charaktere. Also, das ist, ich kann das kaum erklären.
Nach der perfekten Serie erstmal.
Das ist wirklich, also, wenn man sich, glaube ich, für diesen Grad an Brutalität und für das generelle Anime-Genre irgendwie begeistern kann, ist das die perfekte Serie in meinen Augen. Weil, Katte, um den Shoutout jetzt auch zu machen, hat zu mir gesagt, ihr wäre wichtig, weil sie liebt diese Serie, und ihr wäre wichtig, dass ich bis Staffel 2 Folge 6 schaue. Und war so, okay, mach ich mal. Und ohne auch nur irgendwas zu spoilern, da kommt ein Moment, der so nonchalant eingeführt wird, der einfach die komplette Staffel davor auf den Kopf stellt. Und ab dem Moment bist du praktisch nur noch dieses Gift mit dem Typen, der rote Fäden in der Hand hat und die mit Bildern verbindet und den großen Plan dahinter zu sehen versucht.
Mm, aus der Adam Sandler, aus der Sandler-Universe-Doku, das Meme.
Genau. Nur halt nicht so wie bei Lost, wo du das Gefühl hast, die überlegen sich alle 5 Folgen, wie ist eigentlich der große Plan dahinter? Sondern das ist so aufgebaut, dass du Reveals, die in Staffel 4 passieren, in Folge 1 schon angedeutet siehst.
Ah.
Und das ist halt nicht so ein Andeuten wie, guck mal hier ist aber doch was shady, sondern wirklich so richtig kranke Details im Nebensatz, Figuren, die im Hintergrund stehen und dann 3 Staffeln später kommt dann so raus, oh, die sind krass relevant.
Krass.
Das, und dadurch bist du halt nie so in diesem Modus, dass du anfängst irgendwie zu Second Screen, wie das du irgendwie bei anderen Animes relativ gut machen kannst, weil du immer irgendwie so ein bisschen das Auge auf die Details richtest. Und das ist null anstrengend. Ich fand's richtig geil.
Ich ring da schon lange mit, das zu gucken. Ich bin ja nicht so Anime-zugänglich.
Das ist richtig.
Hatte aber jetzt letztens meinen krassen Moment mit, ist natürlich nicht Anime, aber zumindest Zeichentrick, war ja mit Invincible, wo ich ja komplett drauf hängen geblieben bin. Was ja eines der gefühlt krassen Sachen, weil ich seit langer Zeit geguckt habe. Und ich habe richtig Bock auf sowas. Deswegen, ich glaube, ich werde Attack on Titan werde ich gucken.
Das, also ich kann es dir nur sehr ans Herz legen. Das fand ich wirklich gut. Und das,
okay, dann mache ich das.
War ja auch irgendwie das Schöne, dass wir jetzt innerhalb von 2 Wochen konnte ich 2 geniale Sachen sehen, um diese Überleitung mal zu schaffen. Und die sind wirklich genial. Die sind nicht Euromir genial. Die sind wirklich genial.
Die sind nicht Euromir genial.
Denn, also, Bo Burnham's Inside, das ist, also, das ist so ein Brett. Das ist im Bereich Comedy, auch wenn ich den Genrebegriff fast schwierig finde, das Beste, was ich die letzten Jahre gesehen habe.
Ich finde auch, dass es, wenn man, also, Chris sagte auch im Podcast, als wir darüber geredet haben, so, ja, Stand-Up, da war ich so, es ist doch kein Stand-Up mehr. Es ist doch way above Stand-Up. Mhm. Und es ist doch way above everything gefühlt. Also, ja, Bo Burnham, ich hatte auch gar nicht so einen Zugang zu denen. Also,
ich auch nicht.
Einer meiner besten Freunde, oder mein bester Freund eigentlich, kann man sagen, der Chris, mit dem ich auch im Autokino mache, der redet da seit Jahren von, dass er den so genial findet und so toll und so cool. Und ich habe das immer so ein bisschen, weil mir das immer ein bisschen zu musiklastig war,
ja,
habe ich immer gedacht, ja, ich habe so natürlich auch so, nicht weil er schlecht ist, also weil Bob Burnham schlecht ist, sondern weil ich mir immer gedacht habe, so, oh, ich habe halt von dieser witzige Lieder, ne?
Das ist halt auch was, was in Deutschland so oft so richtig scheiße gemacht wurde. Ja. Also da geht's mir wie dir.
Wie heißen diese zwei Typen irgendwas mit L? Ich
habe keine Ahnung. Bei L denke ich die ganze Zeit wirklich nur an El Bato und das war's nicht.
Ich denke die ganze Zeit an die Lochis, aber die meine ich nicht. ich finde die ganz, 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 ganz furchtbar. Hm? Und das ist halt generell so. Lumpenpack heißen die, genau. Lumpenpack heißen. Und die finde ich halt so furchtbar. Und so, ich finde halt generell solche Projekte, Comedy-Sachen, wo halt so Musik, ich meine, ich habe, ne, Badesalz macht das auch mal so zum Abschluss oder so. Mhm. Oder ich habe ja auch am Ende von meinem Programm eine Musiknummer gehabt, mit dem Video Killed Radio Star Cover. Ja. Aber das hatte, ich finde, das hat immer manche, also das kann ja immer einen sehr schönen emotionalen Abschluss schaffen. Mhm. Wenn es nicht zu quatschig ist. Und dann finde ich es auch gut eingesetzt. Dann hat es auch eine Daseinsberechtigung. Aber wenn Comedy-Programme, das ist wie die Musical-Folge in Serien, dann ist man erstmal so, oh. Ich will Leute reden hören und nicht singen hören. Mhm. Aber nachdem dann auch die Stimmen so positiv waren und das ja wirklich Metacritic-mäßig so ultra abgeräumt hat, das steht ja irgendwo so bei Anfang 90 oder so, Metacritic.
Ja.
Und Chris davon so geschwärmt hat, meinte, er hat schon dreimal geguckt und Jesse meinte, sie findet es so unfassbar krass und alle irgendwie nur meinten, ey, da ist so viel Wahrheit drin, da sind so viele gute Ideen drin und man muss das gesehen haben, das ist so ein ganz anderes Level, habe ich es mir dann natürlich am Samstagabend nach dem Stream noch mitten in der Nacht reingezogen.
Mhm. Und auch saß gebannt dafür.
Saß gebannt mit meinen Armen um die Knie geschlungen auf der Couch und hab mir das angeguckt und war einfach nur, saß mit offenem Mund eigentlich 90 Minuten da und war so, pff. Also als den Kopf das erste Mal gehoben hat und die Disco cool angestrahlt hat, bin ich ausgerastet. Aber ich sag, alles klar, das ist krass. Halt, das wird's halt so. Und dann war mir ganz schnell klar, dass, wie genial es ist. Für die Leute, die das noch nicht gesehen haben oder nicht wissen, was es geht, ist es Bo Burnham ist eigentlich ein Stand-Up-Comedian, der aber seit 5 Jahren nicht mehr auf der Bühne war oder so inzwischen seit 6 Jahren. Mhm. Weil er Panikattacken hatte, das erzählt er auch am Ende von dem Programm. Relativ jung bekannt geworden, auch so ein bisschen MySpace-Phänomen.
Ja.
Und hat dann dort, hat eigentlich eine ganz gute Comedy-Karriere hingelegt, hat aber nie so den ganz großen Sprung geschafft. Aber war schon relativ weit oben. Und dann halt hat er sich komplett zurückgezogen, keinen Bock mehr gehabt. Spürbare Depressionen, die sich dann in dem Programm niederschreiben, finde ich. Also man spürt das sehr. Kannst du noch mal gleich was zu sagen? Da bin ich sehr gespannt, was du noch dazu sagst. Und er verarbeitet so ein bisschen die Pandemie, das alleine drin sein und schreibt, und der ganz große Coup ist daran eigentlich, dass er alles alleine gemacht hat. Also es ist komplett alleine geschrieben, alleine produziert, alleine inszeniert, alleine geschnitten. Er hat einfach ein Ein-Mann-Projekt. Es ist wie der eine Typ auf der Zeil, der da steht mit der Trommel auf dem Rücken und dem, also ungefähr kann man das in der modernen Form. Und
ich finde, das ist zitierwürdig. Bob Burnham ist wie der eine Typ auf der Zeil mit der Trommel auf dem Rücken.
Ja. Und den Becken in der Hand. Ja. Aber es ist so ein packendes Programm. Also es hat hauptsächlich Musik, was ich erstmal dachte, ob mir das gefällt, aber es hat mich da nicht mehr gestört, weil Bo Burnham es aber auch schafft, Hits zu schreiben.
Mhm.
Also wenn er halt einen Song parodiert, wie FaceTime with my Mom, dann klingt das nicht wie so ein blöder, ich bin jetzt der witzige Comedian, hier ist witzige Musik, die Musik muss schon witzig sein, sondern er parodiert die Musik so zielgenau, dass sie wirklich, also der Song könnte ja von Drake sein.
Ja.
Das ist einfach, FaceTime with my mom tonight ist ja einfach ein Drake-Song. Und so zieht sich das halt auch, dieses All Eyes on Me und sowas, was ja auch so deine Hymne da drauf ist und auch meine, oder mein Top 3 Songs auf jeden Fall ist. Aber alles, was er anfasst, macht er halt wahnsinnig konsequent. Und das gepaart mit dieser düsteren Stimmung, mit diesem Humor, aber auch dieser, und immer wieder, es hat halt so dieses, Er hat das, was ich an erwachsenem Humor so geil finde, wenn man dann weggeht von, oder guter Humor, der vielschichtig ist, der kann mal so albern sein und der kann dich auch in so ganz komischen Momenten ganz bitter berührend. Zum Beispiel, ich finde die ganzen Gespräche mit diesem, mit Socko, finde ich einfach nur krank.
Unfassbar also düster auch. Socko, hä? Unfassbar düster auch mit der ganzen Atmosphäre, die sich dann mit aufbaut.
Ja,
aus einem eigentlich Kinderlied.
Dass er ihn ja auch eigentlich töten könnte und genau. So, ne? Also das, wenn er dann davon redet, in welchem seltsamen Zustand des Seins er ist. Und die Socke und dieses, wie er auch am Ende dieses All Eyes on Me performt mit diesen eingespielten Lachern an ganz unpassenden Stellen und so. Und es ist, da ist wirklich das Wort genial angebracht. Und das kann man mögen oder nicht. Ich verstehe auch, wenn das Leute nicht mögen, aber du kannst diesem Programm nicht seine Genialität absprechen und kannst sagen, dass es einfach oder schlecht oder dumm wäre. Weil einen Mann alleine in einen Raum zu sperren, der nicht mal schön ist, ist ja kein schöner Raum. Ist ja weder ein großer noch ein schöner Raum. Das muss man ja auch mal anmerken.
Ich dachte kurz, du sagst jetzt, es ist kein schöner Mann. Aber ja.
Nee, es ist ein schöner Mann, ist es. Aber es ist kein schöner Raum. Der Raum ist relativ unspektakulär. Man sieht dem Raum förmlich an, dass es eigentlich sein Proberaum ist. Mhm. So, wo den er halt wahrscheinlich neben seinem normalen Haus stehen hat. Im Garten ist es so ein Haus, wo der halt so seinen Proberaum drin hat. Mit einer kleinen Küche und Schlafmöglichkeiten, dass wenn er mal da drin länger bleibt, er nicht durch den Garten warten muss mitten in der Nacht, um sein Haus zu laufen. Also so wirkt es halt. Und was der da rausholt, wie der mit Projektion mitarbeitet, wie der mit Licht arbeitet, wie der seine Songs inszeniert, was der für Gags schreibt, wie der unter die Haut geht, wie das zum Ende hin immer abstruser und auch düsterer wird. Das ist eines der besten Sachen, die ich in meinem Leben in dem Sektor gesehen habe.
Ich unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Ich finde, das ist halt auch tatsächlich irgendwie dann doch in gewissen Teilen auch ein Lehrstück, wie du gute, zeitgemäße Comedy machen kannst. Weil
absolut.
Da sind Songs drin, die sind unfassbar witzig, aber die sind auch zeitlich, also so, ich sag mal, von der Aktualität und allem so on point und trotzdem nicht irgendwie so immer auf aktuelle Ereignisse abzielt. Ich finde den, also ich finde das teilweise unfassbar genial, wie er das macht. Was ich super spannend finde, ist eben diese Passage, das habe ich ja dann auch dir, glaube ich, direkt geschrieben, also ich weiß gar nicht mehr, aber dass du ja eben irgendwie nie so richtig, dir ist nie komplett klar, was davon ist jetzt ganz bewusst so inszeniert, was ist vielleicht nur so entstanden. Dieser ganze Prozess ist halt einfach verborgen. Und allein, was du sagst mit dem Proberaum, der sieht halt aus, wie du sagst, wie so ein Proberaum, der dran ist, aber zeitgleich hat er so viele spannende Winkel und Kanten drin, dass er ja auch je nachdem, wo er steht, teilweise wirkt, als wäre er ein gigantischer Typ in einem sehr, sehr kleinen Haus.
Mhm. Und ja, stimmt.
Teilweise wirft das so, also ich meine, das ist wahrscheinlich auch eine gigantische Arbeit, aber dass da teilweise auch der Schattenwurf so komisch drin ist und so. Ich finde das unfassbar, was da auch auf dieser visuellen Ebene geleistet wird. Und diesen Mental Health Aspekt, ja, das ist eh, also ich habe heute einen TikTok darüber gesehen, weil man muss ja auch sagen, gefühlt 3/4 der Songs haben es schon als TikTok-Sound geschafft. Mhm. Das ist, kommt gerade irgendwie auch bei der Zielgruppe mega gut an. Und da war so ein bisschen so, das war so eine Userin, die praktisch gefragt hat, wie ist das eigentlich für Leute, die keine Mental Health Probleme haben, das Ding zu sehen? Und hat sich so versucht, in diese Position reinzuversetzen, weil wenn du halt die Thematiken kennst, hitten halt manche Momente so krass. Also, ich muss sagen, All Eyes on Me ist so ein Moment, wo ich extrem lang dran geknabbert habe, den ich aber irgendwie auch zeitgleich musikalisch so genial finde. Das heißt, ich habe den sehr oft gehört, aber der hat mich zeitgleich sehr bewegt. Und was ich zum Beispiel total hart finde, ist dieser Moment, wenn er immer wieder ansetzt, was einzusprechen und daran scheitert. Und dann mehr oder minder so diesen kurzen Ausraster hat. Aber diese Frustration irgendwie so halb nach innen gerichtet ist, halb nach außen. Das ist halt dann so, ja, es ist schon sehr, sehr präzise alles abgebildet. Irgendwie so.
Mhm. Ja, ja, also der Moment ist auch krass. Der Moment, wo er weint und die Kamera in die Kamera fährt. Mit dieser Symbolik auf Voyeurismus irgendwie auch so. Also da steckt halt so viel drin.
Ja. Also das ist halt was. Das habe ich gesehen und habe mir gedacht, ey, da kannst du 20 Essays drüber schreiben. Das ist nichts, wo du sagst, ey, das hat mich jetzt unterhalten, Punkt. Du kannst drüber reden, wie der teilweise mit den Bildwinkeln allein arbeitet. Ich glaube, bei FaceTime with my Mom macht er das relativ häufig, dass er so aus dieser normalen Fernsehaufbereitung immer auf so eine kurze Handy-Visualität geht und so.
Genau, das, er verändert dann das Format immer von 16:9 auf
Was ist das? 9 zu 16? Ist sogar weniger. 3 zu 16 oder sowas. Keine Ahnung. Also.
Das sind Begriffe, mit denen kenne ich mich nicht aus. Da habe ich jetzt versucht, mich mit Handyvisualität rauszurennen.
Ja, aber das ist absolut richtig, weil ich glaube, keiner weiß, wie das Format heißt.
Und also das ist wirklich was ich gesehen habe, wo ich jetzt auch weiß, das werde ich häufiger sehen. Da will ich viel drüber reden, weil das war auch, ich habe ja gesehen, ihr sprecht ja auch im Autokino wahrscheinlich noch mal länger drüber, als wir es jetzt hier tun. Und war aber so, ja, aber wir müssen hier halt schon noch mal drüber sprechen, weil ich habe so ein großes Gesprächsbedürfnis, über Bo Burnhams Inside zu reden.
Ja, das habe ich mir aber auch gedacht, wie ich es gesehen habe. Ich dachte, ja, da das ja auch so ein ganz wichtiges Thema in deinem Leben ist, dass du da so Anknüpfpunkte findest und dass du es auch gut findest, also genial wahrscheinlich findest, weil es halt einfach, weil es ja dann trotzdem auch zwischendrin albern ist und teilweise ist es ja dann auch, wenn man mal die dunklen Momente ausschaltet, hat man ja auch trotzdem so ein paar krasse Dinger, wie einfach White Women's Instagram, wo man ist so, ja, es ist halt, aber also die ganze Inszenierung dieses Songs ist halt auch göttlich, ne?
Das ist wirklich nur witzig. Ich liebe auch sein Healing the World with Comedy. Ich weiß nicht, ich glaube, Healing the World heißt der Song einfach nur. Wo er ja so im Song reflektiert, dass jetzt ja irgendwie der Zeitpunkt ist, auch an der Welt was zu ändern und woke zu sein und so. Und eigentlich wäre es als weißer Dude ja irgendwie der Moment zurückzutreten, aber zeitgleich mag er das ja auch im Rampenlicht zu stehen. Und dann setzt dieser Refrain ein. Da habe ich so gelacht. Weil es auch einfach so ehrlich ist und nicht irgendwie, das wirkt so schön authentisch. Und deswegen, also entweder ist das authentischste Stand-up, was ich je gesehen habe, weil du das Gefühl hast, es ist keine Kunstfigur da. Oder die Kunstfigur ist so perfekt ausgearbeitet, dass sie sich realistisch anfühlt. Das ist, hat mir große Freude gemacht.
Ich finde das sehr, sehr realistisch. Und er spricht ja auch so viel geile Themen an. Also wenn er auch so sagt, da sagt er, also wenn er sich selber analysiert, ist ja immer wieder eine Endlosschleife dieses Reaction-Video, was er selber macht. Da sagt er nämlich doch auch einmal so, ja, jetzt muss ich mich selber kritisieren, um Fehler von mir irgendwie klein zu halten, damit bevor andere sie benennen können und so. Und da sind so viele schöne kleine Sachen drin. Mhm. Auch so dieses, wenn er nach der angeblichen Pause wiederkommt und dann so dieses, wo er sagt, I don't want to hear it und so. Mhm. Das ist schön. Ach, Bo Burnham, du geiler Hund. Also wirklich, jeder, der Netflix hat, das ist wirklich mal wieder einer der ganz großen Gründe, Netflix anzuschmeißen.
Das ist richtig.
Und man muss ein bisschen ready dafür sein. Man muss sich darauf einlassen. Es bringt nichts, es so nebenbei zu gucken. Handy auf die Seite und mal nichts machen, sondern einfach auf dem Bildschirm glotzen, weil das Ding ist eine Bombe.
Ja. Also es ist ein gut investierter 1,5 Stunden, wenn man sich das anschaut.
Absolut.
Gut investierte 24 Minuten wären dann unsere Simpsons-Folge von heute. Nämlich Staffel 5, Episode 3, Homer geht an die Uni. Oder
darf ich vorher noch eine Kleinigkeit ansprechen?
Na klar.
Und zwar, ich gehe damit jetzt in alle Podcasts rein, weil es mir wirklich ein Herzthema ist. Und zwar, ich mache einen Podcast, quasi. Ich mache einen Podcast mit meinem Papa.
Ja.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Die haben uns damals bei Kabel 1 eingekauft. Also die haben uns eingekauft, nicht wir haben uns eingekauft. Dürfen wir einen Podcast nicht machen? Sondern Kabel 1 hat uns damals gefragt, ob wir einen Podcast machen möchten, als Vater und Sohn gespannt, über deren Mittwochskategorie die besten Filme aller Zeiten.
Ja.
Diese Filme sind unterschiedlicher Qualität. Weiß nicht, ob ich immer sagen würde, dass es die besten Filme aller Zeiten sind, aber es sind auf jeden Fall Filme, die interessant genug sind, um darüber ausführlich zu reden. Mhm. Wie letzte Woche zum Beispiel über $2 Millionen Trinkgeld mit Nicolas Cage und Bridget Fonda. Oder halt auch da mal wirklich sowas wie Braveheart, den ich ja gehasst habe. Oh Gott, das hasse ich, Braveheart. Oder auch sowas wie Sister Act oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser Podcast war lange Zeit exklusiv auf Fio. Fio ist die App von ProSieben, Kabel 1, Sat1, der Familie, die auch Join machen und Co. Ne? Also es ist ja alles ein großer Medienhaushalt da. Und diese App hatte den Podcast lange Zeit exklusiv, auch kostenlos. Also man konnte sich trotzdem die App runterladen und konnte den kostenlos hören. Das war kein Problem. Aber
ich kenne ja meine Pappenheimer da. Ich kenne meine Leute.
Ja.
So rum. Und die sind ganz schön gerne mal faul und sagen sich so, richtig. Ja, ist ja cool, dass du ein Format mit deinem Dad machst, aber
neue
doch
App?
Keine App dafür
ich
runter.
Ich weiß nicht.
Also das hat man ja wirklich oft gelesen. Ich muss sagen, dass mich das immer ein bisschen enttäuscht, weil ich denke mir so, ey, wenn du für ein kostenloses Medium dir nicht mal eine App auf dein Handy lädst, so, weißt du, das ist halt so lame. Aber
trotz dieser Enttäuschung halt, hast du ja einen Benefit jetzt für die Leute rausgeholt.
Aus dieser Enttäuschung habe ich einen Benefit rausgeholt, denn dieser Podcast ist ab sofort mit allen Folgen, die schon rausgekommen sind, also die 11 bisherigen Folgen und auch alle, die jetzt noch in den nächsten Tagen rauskommen, in den nächsten Wochen, bis die Staffel abgeschlossen ist, ist dieser Podcast jetzt überall da, wo er hin muss oder wo ihr ihn auch gerne hättet, sprich Spotify, Apple Podcast, ist jetzt überall dort und kann gehört werden, kostenlos und zur freien Verfügung. Deswegen kleiner Tipp von mir, ist wirklich ein sweeter Podcast, an dem mir sehr, sehr, sehr viel liegt, weil ich einfach, weißt du, Autokino Nukular, das sind halt so Podcasts, die gibt's jetzt schon so lange, ne? Und deswegen so, ich freue mich dann manchmal so in Anführungsstrichen ein bisschen mehr auf die Frischeren bei der Aufzeichnung. Also dann dich oder halt auch das mit meinem Dad. Und das mit meinem Dad ist halt einfach irgendwie sweet, weil es halt auch noch mit meinem Papa ist. Und das ist ja eh schon mal so eine Besonderheit. Das gibt's nicht so oft in Deutschland. Also, glaube ich, mir fällt kein Vater-Sohn-Podcast ein. Kenne aber auch nicht alle, deswegen will ich dann nicht sagen, wir sind die Einzigen, aber wir sind auf jeden Fall eine der ganz wenigen Vater-Sohn-Podcasts. Und der ist wahnsinnig lustig, der wird auch immer besser, der wird auch immer aufwendiger. Mein Vater hat letztens einfach irgendwann gesagt so, ja, und hier ist für dich Otto. Und dann war so Otto einfach, hat er einfach ein Interview geführt mit Otto, so was er dann mitgebracht hat, als wir über Ice Age geredet haben und so. Und ich mag den sehr gern, den Podcast. Mein Vater mag ich auch ganz gern. Und deswegen, wenn ihr mit allen Folgen die Sendung mit den gelben Leuten durch seid, dann wird es mich sehr freuen, wenn ihr auch mal da reinhört. Den gibt es jetzt, wie gesagt, überall. Heißt Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich.
Ja, also würde ich tatsächlich den Leuten nur empfehlen wollen. Du hast aber auch irgendwie was Gutes angesprochen. Und zwar, wenn ihr mit den Folgen der gelben Leute durch seid, könnt ihr da ja mal reinhören. Und ich sag mal so, dieser Zeitraum, wo ihr vielleicht ein bisschen Leerlauf habt mit uns, der kommt bald. Also,
der kommt bald, ja.
Vielleicht nach dem 30. Juni, weil da unsere 9. Folge rauskommt und wie ihr wisst, klassische Staffeln enden nach 9 Folgen.
Ach ja.
Und dementsprechend endet auch diese Staffel wieder nach 9 Folgen. Und dann haben wir ein bisschen Sommerpause. Bis wir dann wahrscheinlich so im September wieder weitermachen, oder?
September, Oktober, so im Herbst herum. Da wird sich dann vielleicht auch ein bisschen was tun. Dann wird man mal sich, also Lukas und ich werden uns jetzt in der Zeit Gedanken machen, wie wir mit dem Thema Monetarisierung umgehen möchten, weil das ja natürlich immer für jeden Podcast ein Thema ist. Auch wie wir dann mit unseren Formaten verfahren. Wir haben ja noch den Mando Talk, We Have Spoken, unseren Star Wars Talk, der aktuell ja immer noch auf Autokino Patreon stand, exklusiv, aber ob man dann vielleicht da auch was mitmacht. Um uns da einfach ein bisschen breiter aufzustellen, weil, wir können, manchmal haben wir hier Werbung drin, aber auch nicht viel. Und es ist ja dann trotzdem auch immer viel Zeitaufwand. Und auch gerade für Lukas, der ja auch noch viel so beruflich so rumstruggelt und so, ist das, glaube ich, immer noch ein bisschen schöner, wenn man vielleicht sich auch ein bisschen mehr verlassen kann und nicht immer jede Woche Bank, kriegt man jetzt mal einen Deal oder nicht.
Ja, also gerade so Patreon-Steady-Geschichten, da, das schauen wir uns an, da ist jetzt noch nichts wirklich spruchreif.
Genau.
Aber also ich glaube, was wichtig ist, weil manche Leute da, denke ich, dann direkt Panik kriegen, das wird an gelbe Leute per se nichts ändern. Also das kommt immer noch kostenlos, dann immer noch alle 2 Wochen.
Ach, das eh. Also.
Euch wird nichts weggenommen. Ihr kriegt höchstens die Möglichkeit dann zu Support und dann vielleicht ein bisschen Bonus-Content. Weil ich ja auch seit 6 Monaten mich mit dem Gedanken rumtrage, war das erste richtige Einzelformat, was ich hatte, die Filmschule? Ich habe ja wieder Bock auf Filmschule.
Wirklich?
Ja. Also tatsächlich jetzt unter anderem bei Bo Burnham's Inside habe ich gesagt, ey, das wäre so geil, da einfach mal so 20, 30 Minuten richtig drüber abzugiegen. Einfach nur, weißt du?
Ja, verstehe ich.
Muss man mal gucken.
Die Leute hätten bestimmt Bock. Gucken wir mal.
Ja.
Gucken wir mal. Naja, aber nur, dass ihr es wisst, jetzt kommt erstmal noch eine Folge nach dieser hier und dann ist erstmal wieder Sommerpause. Könnt ihr alles in Ruhe nachhören, dann hört ihr noch ein paar andere Poddies.
Genau. Und dann Max macht da ja ein, zwei, da gibt es Möglichkeiten.
Da gibt es Möglichkeiten und dann geht es ganz frisch weiter im Herbst. Hm? Dann sind wir wieder da, da freue ich mich dann auch schon wieder drauf.
Ja, ich habe vielleicht auch für die letzte Folge, die wir dann haben, jetzt schon einen bösen Plan, den ich aber erst am Ende enthüllen werde. Da habe ich mit dir auch noch nicht drüber gesprochen, aber da sprechen wir dann nachher drüber.
Okay, Lukas. Bin gespannt auf den bösen Plan. Ja. Wir reden jetzt aber erstmal eine Folge, die du dir ausgesucht hast.
Das ist richtig, auch auf Druck der Öffentlichkeit. Nämlich Homer geht an die Uni, Homer goes to college, Staffel 5, Folge 3. Ist eine Folge, die ich sehr liebe. An die ich aber nicht so oft denke, obwohl da ikonische Momente raus entwachsen. Erstmal zum, ich sag mal so, dem technischen Rahmen, den wir haben. Kam 93 in den USA raus, 95 erst in Deutschland. Und relativ interessant, das ist die letzte Folge, bei der Conan O'Brien als einziger als Writer geführt wird. Es gibt dann noch ein paar Folgen in der Staffel, wo er mitschreibt, aber nach der Hälfte der Staffel hört er dann ja bei den Simpsons im Writing-Team auf, um seine sehr erfolgreiche Late-Night-Show zu starten. Daher ist das die letzte Folge, die er komplett alleine als Writer zu verantworten hatte.
Witzig.
Fand ich auch sehr spannend. Ich mag ja auch Conan O'Brien sehr gerne. Und mittlerweile ist es bei mir so, wenn ich das Gefühl habe, ich habe so ein Gesicht oder so eine Persönlichkeit hinter diesem Writer-Namen, schaue ich die Folgen auch nochmal so ein bisschen anders. Irgendwie hat man dann immer noch so ein bisschen mehr, ah ja, okay, dann kommt das ja alles von dem und nicht irgendwie von so einer gesichtslosen Gruppe Writer, die halt die Simpsons geil gemacht haben.
Ja, ich meine, er hat ja auch bei der Monorail-Folge sehr, sehr viel mitgewirkt. Mhm. Hat ja schon so ein paar ikonische Dinger geschrieben. Aber ich finde, also, gibt's für dich so eine ganz spezielle Handschrift bei Conan O'Brien? Weil ich könnte die gar nicht so richtig benennen.
Das Ding ist, akut könnte ich es auch noch nicht. Ich habe das Gefühl, aber das sind halt so Bauchgefühlsentscheidungen. Dafür müsste man sich das viel intensiver anschauen. Aber ich habe das Gefühl, der hat oft diese kurzen Pointen, die dann aber sehr over the edge sind. Unter anderem die Szene im Simulator. Ich finde, das hat so ein bisschen, also das sind so Momente, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, das in der Monorail-Folge gibt's auch teilweise so kurze, sehr übertriebene Momente, passt das irgendwie zusammen? Aber das ist halt reines Hypothesenbilden gerade, keine Ahnung. Also ich hab tatsächlich auch vor ein paar Wochen mal geschaut, aber da war dann leider zu viel Workload von allem, ob es auch wirklich so richtige Ausarbeitungen darüber gibt und so, wo man sich mal ein bisschen einlesen kann und einarbeiten kann. Aber so viel habe ich da gar nicht gefunden, das fand ich ein bisschen schade. Mal schauen, auch das vielleicht für die in der Staffelpause, finde ich, da mal Zeit, noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Die Folge selbst, wie gesagt, ich mag die sehr gerne. Wie ist denn die bei dir so verortet? Ist das eine Folge, an die du oft denkst in der Nacht?
Ich mag die gern. Das ist jetzt gar nicht so meine Top-10-Folge unbedingt. Aber die ist schon sehr gut. Die hat, also ich habe mir gestern natürlich mal wieder da ein bisschen eine bessere Übersicht zu haben. Gerade bei so einer Fülle an Gags habe ich so nur mal meine Lieblingsgags gestern beim Schauen alle rausgeschrieben. Und auch ein Gag, den ich noch nie vorher wahrgenommen habe, über den ich gestern sehr lachen musste.
Okay.
Den habe ich einfach noch nie kapiert. Also nicht kapiert, sondern einfach noch nie gehört. Der passiert ganz leise im Hintergrund und da bin ich ausgerastet. Und genau. Und naja, ich finde, das ist eine Aneinanderreihung von ikonischen Momenten, von großartigen Titeln wie Sir Quiekeschwein. Und da sind einfach die Brieftaschenkontrolleure. Es sind einfach viele schöne Sachen drin. Ein sehr großer Meme-Moment ist auch drin, der bis heute oft zitiert ist. Es ist schon eine wichtige Folge. Also die kann man manchmal, glaube ich, übersehen. Ja. Und wenn man sie dann so auseinander nimmt und sieht, wie gut die eigentlich ist, und auch die drei Nerds als Figuren als solches, das ist schon eine sehr gute, runde Folge, die eigentlich sehr viel mehr Nachwirkungen hat, als man sie vermutet.
Das stimmt. Also da sind auch Momente dabei, das hat man bei den Simpsons gerade in den Staffeln ja häufiger, an die erinnert man sich komplett, aber ich hätte die halt jetzt nicht zwangsläufig in diese Folge gesetzt. Ja. Aber die stehen einfach sehr für sich.
Voll. Lass uns doch mal über, oder reden wir ganz kurz über die Story. Homer ist saublöd. Also das wissen wir. Und im Kraftwerk sind generell alle korrupt und faul und Burns ist einfach ein Arschloch. So, das wissen wir. Als dann irgendwann die Wacht vor der Tür steht und sagt so, so, jetzt kontrollieren wir mal, wie es hier im Kraftwerk so läuft.
Ja.
Und gucken mal, was alle Angestellten so drauf haben. Kommt Homer, der eigentlich zur Bienenwacht eingesetzt wurde, weil Burns seine schlechtesten Mitarbeiter alle in den Keller gesperrt hat, 3 an der Zahl, damit sie auf eine Biene in einem Glas aufpassen, was sie natürlich nicht schaffen.
Nee.
Und bricht Homer dann auf der Flucht vor der Biene oder der Biene nachjagend, wird dann aber gestochen, bricht da aus, wird dann doch noch in letzter Sekunde von den Leuten, die da diesen Check machen, entdeckt. Er wird einem Test ausgesetzt, der gnadenlos failt.
Ja.
Also man schafft es, diesen Wagen, der gar kein
nukleares Material
Material hat, trotzdem in einen nuklearen Zustand zu versetzen. Das worauf man hin sagt, der Junge muss ein Diplom nachmachen.
Ja, der braucht einen Uni-Abschluss.
Der braucht einen Uni-Abschluss. Und deswegen wird dank Mr. Burns, der im Lehrstuhl sitzt, wird Homer an der Uni eingeschrieben.
Genau.
Und versucht sich dann dort irgendwie im Studieren, nimmt das aber nicht so richtig ernst, sondern legt eigentlich nur sein ganzes Studententum auf sein Bullitum, gerät an 3 Nerds, die ihm helfen sollen, zieht die nur mit in die Scheiße und am Ende, nachdem er den Dekan dann kurz fast hingerichtet hat, und sich aber dann bei ihm entschuldigt, kommen dann auch die Nerds wieder, dürfen die dann wieder in die Uni. Und er macht dann seinen Test, failed, aber am Ende des Tages wird der Test manipuliert.
Ja.
Er hat dann ein A+, also eine 1+, und hat im Endeffekt eigentlich gar nichts gelernt.
Was sie auch sehr on the face in der Folge dann auch auflösen.
Ja, also er hat einfach kein Learning aus der Scheiße gezogen. Er hat noch generell nichts gelernt von dem, was er eigentlich lernen. Das hatten wir letztens in der Frank Grimes-Folge auch ganz doll. Er hat nichts dazugelernt und alles ist wie immer. So.
Aber das ist spannend, weil jetzt, wo du sagst, die Frank Grimes-Folge haben wir ja so ein bisschen auch besprochen als eine Folge, in der man sich so gerade am Anfang die Frage stellt, ist Homer überhaupt eine sympathische Figur oder ist er geradezu unsympathisch? Ich finde, in der Folge ist er ja eigentlich die Kernfigur des Ganzen. Und auch teilweise richtig unsympathisch. Also sein ganzes, ich habe jetzt das Gefühl, ich bin an der Uni und das muss sein wie Animal House. Was natürlich grandios scheitert, weil die reale Welt so nicht aussieht, ist ja teilweise schon auch bitterböse.
Klar. Also, mein Lieblingssatz ist ja, wo ist Homer? Na, der hat mit Sir Quiekeschwein einen Kasten Schwarzbier gemacht. das ist auch einfach nur geil. Keine Ahnung. Der ist bitterböse in der Folge und er ist wahnsinnig, also er nervt sehr.
Mhm.
Mit seiner Dummheit. Also, Homer ist ganz schön anstrengend in der Folge.
Ja.
Das kann man schon mal sagen. Der geht einem schon ziemlich auf den Sack. Und ich habe tatsächlich hab manchmal beim Zugucken schon so dieses so, auch wenn man ja weiß, es ist eine Cartoon-Serie und es ist alles überzeichnet und so, aber ich habe super oft den Moment bei Homer, dass ich mir denke so, Mann, der darf da wirklich nicht sitzen. Also die Szene, die Folge fängt ja an mit diesem Hund.
Oh, das ist so gut.
Weil Homer irgendwie alle schlafen im Kernkraftwerk.
Ja.
Und Homer fällt dann mit dem Kopf auf sein Kontrollboard und dann stützt neben ihm so ein Hund, den wir noch nie da gesehen haben. Und
danach auch nie wieder sieht.
Einfach so ein schlacksiger Hund mit so langen Ohren, der dann einfach so kurz hochguckt, so eine Dogge. Dann irgendwie, weil Homer irgendwas fast die
Kernschmelze wieder eingeleitet hat irgendwie.
Ja, genau, die Kernschmelze eingeleitet, 10 Sekunden ist soweit. Und der Hund steht dann auf, zieht den Hebel, als hätte er schon 1000 Mal gemacht und legt sich wieder schlafen und dann so. Dann sagt auch diese Stimme, Kernschmelze abgewendet. So ist brav.
Ja, im Englischen ist es good boy. Also das finde ich einen sehr sweeten Einstieg. Schade, dass man diesen Hund nie wieder sieht. Er ist ein sehr kompetenter Kernkraftwerkmensch. Hund. Kernkrafthund. Ich bin komplett bei dir, dass Homer teilweise sehr nervig ist. Gerade sobald er in der Uni ist. Weil er da auch teilweise leider sehr an der Realität kratzt. Also ich habe ja jahrelange Uni-Erfahrung. Und da sind schon so ein paar Momente, also am ikonischsten für mich tatsächlich der Moment, wo Homer ja mehr oder minder sein komplettes Unwissen schon jedem mittlerweile verständlich gemacht hat. Und dann sitzt er hinten und sagt, ja, also ich habe damit ja schon 10 Jahre gearbeitet, das ist ja kinderleicht für mich. und schafft es ja dann wieder aus einem Gegenstand, der eigentlich nicht radioaktiv ist, ein radioaktives Problem zu machen. Und truth be told, ich habe in so vielen Seminaren gesessen, wo Leute, die erst später an die Uni kamen, und ich finde das eine krasse Leistung, wenn man da irgendwie später nochmal einen Einstieg schafft und so, darum gar nicht geredet. Das sind auch von, ich sag mal, 10 Leuten, die dann in so einem Seminar sitzen, immer genau einer. Die aber glauben irgendwie dadurch, dass sie älter sind, Thema komplett begriffen zu haben und da dann teilweise auch in Diskussionen mit den Dozierenden gehen. Ja. Und dann sitzt du so da und denkst so, also das hat jetzt eigentlich keine Hand und Fuß, aber es ist schön, dass wir jetzt da mal 20 Minuten drüber verloren haben. Und diese Arroganz, die Humor so in Perfektion da abbildet,
ja,
die ist so realistisch. Es ist so unangenehm realistisch. Ich habe die Szene kam und ich habe direkt wieder so da gesessen und meine Augen haben gerollt und ich war so, ja, kenne ich.
Alte Leute beim Autofahren auch so.
Ja.
Gibt ganz oft Unfälle, die durch alte Leute 60, 70 plus verursacht werden und dann mit Jüngeren und die offensichtlich Scheiße gebaut haben, also die Älteren, und dann aber einfach sagen, nee, ich fahre schon seit 50 Jahren Auto. Und dann denkt man sich so, ja, das ist vielleicht das Problem.
Das ist richtig.
Und ich hasse das. Ich hasse so Argumente, die darauf basieren, dass jemand einfach älter ist. Das ist so, okay, ja, krass. Du lebst einfach länger.
Wobei das ein spannender Faktor ist an dem ganzen Uni-Ding, zumindest nach meiner persönlichen Beobachtung. Die Kategorie, die anstrengend ist, ist die Kategorie, ich sag mal so 30 bis 50. Ab 50 sind die Leute einfach froh, über dieses Studieren des dritten Lebensabschnitts oder wie das heißt, da zu sein. Die freuen sich, die haben auch immer so ihre eigenen Klicken. Also gerade Geschichtsseminare sind natürlich begehrte Plätze dann. Und die stören nicht, die freuen sich, was Neues zu lernen. Und die sind auch eher, wenn sie nachfragen, so ganz böse gesagt, ja, also ich war da praktisch dabei, für mich hat sich das so und so angehört. Wie passt das denn dazu? Also es ist immer noch so ein fragender Approach. Aber Ende 30 und irgendwie schon relativ erfolgreich im ersten Beruf gewesen. Das sind die, die anstrengend sind. Das sind wirklich die, die gehen mit zu viel Selbstbewusstsein in so ein Thema rein.
Glaube ich dir. Ich habe ja nie studiert, deswegen ich habe den Bezug natürlich, ich kann das nur dann irgendwie auf Schule münzen oder auf meine Ausbildung. Da war das aber nicht so. Da habe ich solche Erfahrungen jetzt nicht gemacht. Aber ich kann es mir so gut vorstellen. Ne? Also wie gesagt, weil man hat das ja auch in anderen Sektionen schon so oft erlebt. Also auch so, ich habe ja einen Personal Trainer.
Ja.
Und der unterrichtet, der hat ja auch andere Leute, die ja trainieren. Und dann erzählt er mir manchmal von so Leuten, die dann so sagen so, hier, ich habe auch früher Kraftsport gemacht, Alex, jetzt erzähle ich dir was. Und dann so, ja, erzähl mir mal was. Und lacht sich halt innerlich kaputt.
Ja, klar.
Also ich denke so, ich mache die Scheiße jeden Tag, ich bin so ultra informiert. Jetzt erzählst du mir irgendwas von Fischessen und Protein, weißt du, da muss auch ein bisschen auf dich aufpassen, Alex, gell? Ja, klar. Alex besteht aus keinem Gramm Fett, der Mann. Der ist ein einziger riesiger Muskel. Ja. Also dem da dass da irgend so ein Opa vor ihm steht mit so einem Bauch in der und so Plauze aus der Hose raus, das ist halt Realsatire, aber das hast du halt manchmal.
Das ist absolut richtig.
Belehrung von den Falschen, immer geil.
Immer geil, immer ein guter Moment. Also ich glaube, einer der größten Charakterentwicklungen ist tatsächlich, solche Momente auszuhalten, ohne wütend zu werden. Das ist so, ich glaube, dann habe ich den Zen-Status in meinem Leben erreicht. Wenn ich mir sowas anhören kann und mir denken kann, ja, ist ein spannender Input. Ohne mir zeitgleich zu denken, boah, ey. Also einfach ein bisschen Offenheit, ein bisschen vielleicht auch anerkennen, dass Alter nicht die größte Lebensleistung ist. Aber naja, es passiert ja auch viel anderes in diesem Potpourri an schlimmen Entscheidungen.
Absolut.
Ich habe auch ein paar Referenzen da mit drin. Wollen wir da einfach so ein bisschen, ich sag mal...
Darf ich die erste benennen? Darf ich die erste
Referenz
benennen?
Bitte.
Die Star Wars Kapsel.
Ja.
In der Flucht von Burns.
Das ist absolut korrekt.
Ist ja einfach ist ja die gleiche Szene wie Episode 4, C-3PO und R2-D2 brechen von der Tantive ab.
Ich habe eben so gelacht, nicht wegen der Sache, die du gesagt hast, sondern weil meine Reaktion eben war, ich habe hier ja immer so einen ausgedruckten Zettel liegen, wo meine Notizen drauf sind, und ich habe so ein Häkchen dran gesetzt, als würde ich gerade eine Klausur korrigieren. Ja, das hat Max sehr richtig gesagt.
Sehr gut.
Sehr gut. Hatte, finde ich, auch einen sehr schönen Moment drin, wenn Smithers ihn ja dann anfleht und sagt, es sind noch zwei Sitze da. Ich leg nun mal gern die Füße hoch.
Ich leg gern die Füße hoch. So, das ist so Burns.
Ja.
So Evil Burns. Aber er kriegt halt auch so geil die Packung, weil er einfach nur durch diese, mit dieser Fluchtkapsel einfach nur so 3 Meter auf die Straße geschleudert wird und dann einfach nur quer über die Gasse rollt.
Ja.
Und dabei viel zu komische, physikalisch unmögliche Sprünge macht mit dieser Blechkapsel.
Die ja dann auch also total eingelellt ist am Ende.
Ja, ja, total.
Ja. Direkt danach ist dann tatsächlich dieser, der Moment, wo Homer kurzzeitig zu Hulk wird.
Ja.
Das dann abschüttelt, weil er hat Mittagspause. Und dann kommt, finde ich, eine sehr schöne Szene, die natürlich bezieht die sich auf eine Gameshow, aber ich erwähne die einfach nur, weil ich die Szene so mag. Wenn diese NRC-Beamten dann mit Burns reden und er ihnen sagt, ja, wollen sie das Geld oder wollen sie diese mysteriöse Kiste? Und der Typ, wie von Sinn, sagt, die Kiste, die Kiste. Das funktioniert sehr gut für mich.
Die Kiste mit den dummen Fragezeichen drauf, die auch so völlig überzeichnet quatschig aussieht.
Und das ist halt auch wieder so ein 70er-Jahre-Showformat.
Generell ist da drin ja alles irgendwie, dann ist ja auch wieder so ein komischer Bond-Bösewicht-Moment drin, wenn also der Korruptionswitz ist generell großartig, wenn einfach komplett sinnlos Quimby reinkommt mit diesem viel zu großen 5.000-Dollar-Schild am Mantel, an seinem Pelz, den er trägt und irgendwie sagt so, hier ist absolut nichts zu befürchten, ich gehe jetzt wieder. Und dann der Typ halt sagt so, nein, wir lassen uns jetzt hier nicht irgendwie bestechen und bla. Vor allem von dieser Frau angetrieben und Burns ja dann irgendwie auf die Falltür stellen will und die Falltür aber 3 Meter hinter dem aufgehen, alle gucken auf dieses Loch im Boden und dann sagt Smithers so, ha, die Maler haben den Schreibtisch verschoben. Also das ist so ein Quatsch, ja. Aber das ist halt großes Tennis, ey.
Da sind geniale Gags drin. Sind auch noch, also ich finde auch teilweise die Referenzen so schön verpackt. Wenn Burns dann bei Homer ist und ihm praktisch sagt, hier, du musst jetzt studieren, zusammen mit seiner Armee aus Anwälten. Und er dann sagt, ja, und sie müssen den Jadeaffen vor dem nächsten Vollmond finden. Und Smithers ihm das so aufdröselt, ja, wir haben den Jadeaffen im Handschuhfach gefunden. Was ein Bezug ist auf den ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist, Maltese Falcon ist der englische Titel, ist so wirklich das Paradebeispiel für End-40er-Jahre-Mystery-Film-Noir-Ding. Wo du einfach nur einem mysteriösen Gegenstand, also einem MacGuffin hinterher rennst. Und das ist so das Genrebeispiel, wenn es um Film Noir geht. Daher fand ich das immer eine sweete Referenz.
Ich hatte das irgendwie auf so einen abgedacht, ich habe mich kurzzeitig gefragt, ob das sogar irgendwas ein Gegenstand ist aus Indiana Jones, den ich wieder vergessen habe oder so, aber okay.
Nee, dann ich glaube, der Jadeaffen selbst ist nicht, also zumindest hat das Internet dazu nichts ausgespuckt.
Okay. Weil wir ja gerade davon reden, weil wir gerade so mittendrin sind, ich möchte doch ganz kurz den Gag, den ich gestern zum ersten Mal gehört habe. Das ist, wenn Bart Fernsehen guckt und man hört im Fernsehen einfach nur, endlich, der Geschmack von Worcestershire-Soße in einem Obstsaft. Da habe ich so gelacht. Weil das ist ja einfach nur Quatsch.
Das ist wirklich nur
Quatsch. Das ist ja einfach nur wunderbarer Quatsch. Das fand ich sehr, sehr lustig.
Unter dem Bereich großer Quatsch muss ich auch, ich liebe ja den Moment, wenn Homer das Schlafzimmer dann in so eine Studentenbude verwandelt und diese Regale mit Ytongsteinen, also mit Bausteinen aufstellt.
Oh ja.
Weil, also ich sag mal so, das ist was, das hat in meinem Elternhaus auch schon gestanden. Das ist ein System, was ich kenne. Und ich liebe halt einfach diese Szene, die dann wechselt, weil er sagt, er hat sie vom Bau gestohlen, auf den Bau eines Kinderkrankenhauses. Und der Bauleiter dann sagt, ja, uns fehlen 6 Ziegel. Ja, dann müssen wir das Ganze natürlich abblasen, sagen sie den Kindern Bescheid.
Das ist so eine düster. Böse Szene. Das ist so eine düstere...
6 Ziegel sind verschwunden, Sir.
Dann gibt's eben kein Krankenhaus. Ich sag's den Kindern.
Genau.
Das ist einfach nur so schlimm. Da habe ich so doll gelacht. Lache ich auch immer wieder drüber. Ist auf jeden Fall für mich so ein ganz klassischer schwarzer Humor-Gag. Mhm. Und habe ich auch so, mit solchen Gags habe ich durch die Simpsons schwarzen Humor gelernt.
Ja.
Davon hat die Folge ja noch 2, 3 andere Stellen. Aber das ist schon so die düsterste. Ein bisschen in der Chronologie zu bleiben. Wir haben eben über das Fernsehen gucken geredet. Mhm. Dann gucken sie ja natürlich diese Animal House-Geschichte, wo es ein bisschen um so einen typisch übertriebenen College-Film beziehungsweise Uni-Film geht, wo halt irgendwelche großbusigen Blondinen und coole Rowdies und tollpatschige Nerds auf den fiesen Dekan treffen, mit dem er immer so Van Wilder-mäßig in Konkurrenz steht und die BH-Bombe dann zündet und so ein Scheiß und der Präsident dann sagt so, ah, keine Sorge, dieser Mann ist ein ich möchte ihn mein Ministerium holen, als den Minister für Partys. Und man ist so, okay, cool.
Das ist wirklich, also es ist halt einfach das Klischee von einem Film, der ohnehin schon ein Klischee war.
Absolut.
Was ich spontan eben gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass Animal House ja von Harold Ramis unter anderem geschrieben wurde.
Ja.
Das
ist thematisiert in dem Film, wie heißt der denn nochmal? Da geht's ganz viel um den Platoon, wie heißt der nochmal, dieses Magazin? Wo die alle...
Lampoon.
Lampoon?
Genau, National Lampoon.
National Lampoon, genau. Und wie heißt denn dieser Film? Eine nutzlose und sinnlose Geste auf Netflix?
Ah, großartig. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich finde noch mal raus, wie der heißt für Leute, die den sehen wollen.
Der ist toll. Ganz tolle Eigenproduktion von Netflix, die sich mit der Entstehungsgeschichte des National Lampoons beschäftigt, wo dann alles draus gewachsen ist. Ganz viele Comedy-Formate und ganz viele große Comedians, wie Bill Murray sogar und Harold Ramis und was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum es die Ghostbusters gibt. Und so. Also da ist sehr, sehr viel Gutes entstanden.
Tatsächlich. Und das Magazin hatten wir ja auch schon bei der Swartzwelder-Geschichte, da war der ja auch beteiligt.
Stimmt.
Und du warst wahrscheinlich komplett richtig, ich habe jetzt hier nur den englischen Titel, aber A Futile and Stupid Gesture.
Genau.
Den
könnt ihr euch mal angucken, der ist wirklich sehr, sehr schön. Naja.
Genau. Was dann kommt, ist eine Szene, ich glaube, das ist die ikonischste Szene aus der ganzen Folge, die auch einfach losgelöst von allem existiert, nämlich wenn Homer dann zur Uni zugelassen ist, nachdem die ganzen Bewerbungen vorher scheitern und alles, zündet er ja erst sein Highschool-Diploma an und tanzt dann Ich bin so klug, ich bin so klug, K-L-U-K. Nein, ich meine K-L-U-G. Und dieses Klug-mit-K-Ding, also das war halt so auch für mein 10-jähriges Ich, glaube ich, so das erste Meme, was sich irgendwann totgeritten hat, weil manche Leute nie aufgehört haben, es zu benutzen.
Voll. Das ist halt so wirklich die ikonische Meme-Szene in der Serie.
Ja.
In der Folge.
Und was ich mega spannend finde, die Szene ist mehr oder minder ein Missgeschick gewesen. Also theoretisch hätte er einfach nur Ich bin so klug, ich bin so klug gesungen. Aber beim ersten Reading des Drehbuchs hat der Synchronsprecher von Homer diesen Fehler halt gemacht. Und alle fanden es mega witzig, also haben sie den Fehler noch eingebaut.
Was sagt er denn im Deutsch, im Englischen?
Smart. Und er vergisst dann das A mit zu buchstabieren, also S-M-R-T.
Ah, okay. Witzig. Ja, aber so macht's halt ja nochmal, macht den Sinn ja noch ein bisschen überspitzter.
Genau.
Also die Überspitzen.
Die Überspitzen. ich glaube, das war das synchronste M, was wir in unserer Podcast-Geschichte hatten.
Ever.
So M-Sync.
M-Sync. Neue Boyband aus Lukas und mir bestehend. M-Sync.
Ja, deshalb auch die Staffelpause. Wir müssen unser erstes Album aufnehmen.
Wir müssen noch ein bisschen an uns arbeiten für die Choreos, damit die Girls auch ja richtig horny werden.
Exakt, nach zwei Songs bin ich einfach kardiomäßig raus bei unseren Choreos.
Ja, komplett.
Und auch diese Salti nach hinten, das kriege ich noch nicht hin.
Die Salti nach hinten sind echt immer ein bisschen, die haben ja schon immer, die haben ja auch schon bei den Rockstar-Shows dolle wehgetan.
Versteh auch nicht, dass Sony uns da nicht Stunt-Doubles für gibt.
Stunt-Doubles auf einer Live-Show finde ich auch geil.
Einfach immer einen kurzen Schritt nach rechts gehen, sich das Wasser holen, währenddessen tanzt da jemand anders.
Homer kommt dann an die Uni.
Genau.
Und will halt die ganze Zeit den Rowdy-Meme, aber schafft es halt nicht. Also er will die ganze Zeit der Bully sein und ist halt eigentlich die ganze Zeit darüber schockiert, dass alle, also er schreit ja dann irgendwie Nerd an, Streber! Und dann kommt irgendwie so ein Bully, so ein Sportler, und dann sagt er so, hast du den Streber gesehen? Der so, was? Und dann ist ja dieses Kennenlernen, und dann tut er ja Alkohol in die Bowle, weil er denkt, das werden dann alles ein bisschen, jetzt machen wir die Party mal ein bisschen anzüglicher, und dann so, Achtung, da hat jemand Alkohol in die Bowle gekippt, aber keine Sorge, eure Eltern sind informiert.
Szene liebe ich
die
halt.
Die Szene liebe ich. Die ist so geil. Die ist einfach so scheiße geil.
Weil
eure Eltern sind informiert.
Auch dieser dumme Aufbau, weil Homer ja dann sagt, ja, hier stimmt ja gar nichts. Das muss an einem seelenlosen alten Dekan liegen. Und dann kommt dann dieser Dekan Peterson, der einfach jung, freundlich, dynamisch ist. So die komplette Antithese zu allem, was Homer sich vorstellt. Aber Homer kommt aus diesem Feindbild ja die ganze Folge nicht raus. Und das finde ich zu witzig.
Wenn man merkt halt, dass er einfach nur die ganze Zeit sein ganzes Wissen über Colleges aus irgendwelchen Filmen wie Animal House gelernt hat und es mit aller Macht umsetzen will. Also er hat ja einfach nur ein vom Fernsehen oder von Film übermitteltes Bild, was er auf Unis überträgt und was denkt, das wäre die Realität. Und deswegen ist er ja die ganze Folge so scheiße. Weil er mit aller Macht in einer Serie so sein will, wie man es aus anderen Serien und Filmen kennt, aber die Serie es nicht zulässt. Und das ist eigentlich so der spannende Aspekt.
Was ja dann auch irgendwie so, also das holt ja diesen Unterhaltungswert halt raus, weil der Einzige, der ja mitgeht in dieser Konstruktion, ist ja Bart, also Kind.
Ja.
Der unterstützt ihn ja in diesen ganzen dummen Unterfangen. Was ja dann auch irgendwann, kommt ja der Moment, also Homer baut halt nur Scheiße, wird dann vom Dekan mehr oder minder, ihm wird empfohlen, Nachhilfe zu nehmen. Kleiner Funfact noch im Büro des Dekans, sehr schön sichtbaren Pink Floyd Dark Side of the Moon Poster, was auch so diesen ganzen universitären Yuppie-Schick noch mal ein bisschen für mich unterstreicht. Und dann kommt er auf jeden Fall zu den Nerds in Zimmer 222. Das ist natürlich wieder eine Referenz. Und das ist natürlich wieder eine Referenz auf eine Serie der 70er Jahre, die ich noch nie gesehen habe und wahrscheinlich nie sehen werde. Die heißt Zimmer 222. Und es ist mehr oder minder ein Highschool-Drama, wo Dreh- und Angelpunkt so dieser Highschool-Geschichtskurs ist in einem Ort, der irgendwie auch nicht jetzt so irgendwie so ein Yuppie-Suburban-Ding ist, sondern sehr divers, mit Leuten, die irgendwie Alltagsprobleme haben. Und wenn ich das richtig kapiert habe, ist das praktisch so, dass auch der Lehrer in dem Fall dann so ein bisschen so eine Vertrauensperson wird. Dann gibt's halt so Schulprobleme und Lebensprobleme und sowas. Die lief auch relativ lang, also 69 bis 74.
Okay, krass.
Ja, und das hat unser Podcast mit uns gemacht. Ich kann so Zahlen nicht mehr sehen und mir denken, ja, da steht halt 222, wird absolut irrelevant sein, sondern ich war direkt so, ja, okay, das ist halt, war wahrscheinlich wieder eine Referenz auf irgendwas.
Geil, ja. Man wird irgendwann spitzfindiger.
Das ist richtig. Die Investigatorenaugen sind gespitzt. Und dann kommen ja auch erstmal, also bei den Nerds, also, warte mal, Gary, Doug und Benjamin, kommen ja dann relativ viele Referenzen auf ein paar Sachen, die ich auch gar nicht kannte, jetzt kenne ich sie. Was ich ein bisschen interessant fand, war, dass es Gary vorher schon mal als Zeichnung für einen Hintergrund gab. Und ihnen dann aber durch diese ganzen Animationen, durch die Fenster und so, das war alles relativ aufwendig und sie hatten so ein leichtes Zeitproblem. Also haben sie das Design einfach nochmal übernommen und haben ihn zu einer Person of Color gemacht. Das fand ich relativ interessant.
Witzig.
Und genau, den Fakt wollte ich noch mitnehmen, weil den finde ich schön für dich vielleicht. Sie haben ja dann dieses Intruder Alert als Reaktion, wenn er das erste Mal reinkommt. Das ist eine Referenz auf ein Arcade-Spiel von 1980, nämlich Berserk. Nie gehört, nicht meine Zeit gewesen. Ich habe gedacht, ich bringe den Fakt trotzdem jetzt unter die Leute.
Ich kenn's auch nur aus Sagen und Geschichten.
Okay.
Aber ich habe tatsächlich keinen Bezug zu Berserk. Aber ich find's trotzdem schön, dass es drin vorkommt.
Ich find's halt krass, weil ich meine, ne, das ist ja eigentlich so eine Nebensächlichkeit. Das passt ja irgendwie auf 400 verschiedene Science-Fiction-Tropes. Aber dass du es selbst da irgendwie pinpointen kannst auf ein Arcade-Game von 1980, finde ich immer irgendwie eine sweete Sache.
Ja, das ist schon schön quatschig.
Genau.
Naja, er ist dann auf jeden Fall da bei den Jungs. Und die sollen ihm was beibringen und sind halt, sag ich mal, sehr filigrane Seelchen mit sehr filigranen Körpern, die schnell Nasenbluten bekommen und er will die halt so ein bisschen aufpäppeln und nimmt sich so vor, so okay, im Endeffekt so ein bisschen das, was auch in Monster-Uni passiert, so, also so dieses, ich nehme jetzt hier die uncoolen Typen und mach die ein bisschen cooler und versuch mal, wie ich mit denen, und will halt mit denen unbedingt, er will halt unbedingt mit denen seine College-Abenteuer erleben. Also er will unbedingt seine Uni-Abenteuer haben. Und das gelingt ihm halt irgendwie nicht, weil er die ganze Zeit von den Jungs ein bisschen ausgebremst wird, auch von der Familie ausgebremst wird. Er muss dann die Kinder mit auf den Trip nehmen, wenn er sagt, ja, wir fahren jetzt irgendwo hin. Und dann der eine, die, wo ich übrigens sehr relaten konnte, der dann sagt so, ich muss mal. Der sagt, wir haben doch gerade vor 5 Minuten erst gehalten. Ja, aber da hat jemand in die Tür geklopft, dann konnte ich nicht mehr. Und ich habe eine ganz schlimme, schüchterne Blase und kann ja ganz schlecht vor anderen Leuten pinkeln. Und da habe ich so related. Da war ich so drin, war so, ey, ich hab, wie oft war ich schon irgendwo und stand auf Toiletten oder saß in irgendwelchen Kabinen drin und konnte nicht, weil in der Nebentür jemand was war oder die vor mir versucht hat, die Tür aufzumachen oder sowas. Ich komplett relaten.
Bin ich bei dir. Ich finde auch diese, die drei Jungs sind irgendwie super sympathisch geschrieben, obwohl sie ja klassische Nerdrollen erfüllen. Also dieses Abwertende, was Homer ja von Anfang an versucht in dieser Struktur Jocks und Nerds, kommt halt bei den drei überhaupt nicht an, weil die sind einfach, die sind halt ein bisschen dullihaft, aber irgendwie auch lieb und hilfsbereit und durchaus fähig. Und schaffen sie am Anfang auch noch, Homer so ein bisschen für ihre Art zu leben zu begeistern. Homer lässt sich dann halt auch ein bisschen davon beeinflussen, dass Bart ihn so auslacht dafür, dass er 3 Stunden, und das finde ich einfach eine schöne Übersetzung, über 3 Stunden lang Kerker und Drachen gespielt hat, also Dungeons and Dragons. Und dann wurde ich von einem Kobold erschlagen. Und das ist ein Spruch, der ist mir nie aufgefallen, aber da ich jetzt ja seit letztem Jahr auch Pen and Paper spiele, digital, also über Discord und so, war das ein Gag, der sich mir dann erst erschlossen hat. Und ich finde es schön, dass es so einen Nischen-Gag reingeschafft hat. Weil ein Kobold ist halt ein Witz. Also ist halt das lächerlichste, was du dir vorstellen kannst. Klar. Und das fand ich irgendwie einfach nur sweet. Fand es schön, dass man es im Deutschen aber knallhart übersetzt hat als Kerker und Drachen.
Aber hieß es nicht auch bei uns irgendwann mal Kerker und Drachen? Ahnung. Ich bin mir immer unsicher. Ich habe mit Dungeons and Dragons halt nur aus der Ferne Berührungspunkte. Aber ich habe schon oft Kerker und Drachen gehört als Übersetzung direkt. Also kann sein, dass es auch tatsächlich
damals so einfach noch Stand der Dinge war. Das ist natürlich absolut möglich. Hört sich, ist dann vielleicht halt einfach schlechter gealtert. Beziehungsweise halt gealtert.
Aha. Aber er will das ja, er will dann das Ruder ja rumreißen, beziehungsweise will die dann auch irgendwie motivieren auch mal. Bleibt halt daran fest, dass er der Bully sein muss und dass er jetzt mit den Nerds was Bulliges macht. Und dann kommt er auf die Idee, das Schulmaskottchen Sir Quiekeschwein zu klauen.
Was eine tolle Idee
ist. Sir Quiekeschwein ist einfach nur der sehr frühe Vorgänger vom Spiderschwein, kann man eigentlich sagen. Ein Schwein mit einer Jacke. Von einer College-Jacke.
Vor allem ist es ja auch das Maskottchen von der Akademie der Landwirtschaften, weil sonst in 40 Kilometer Umkreis einfach keine Uni ist.
Ja. Und sie entführen das dann irgendwie, dann kommt der legendäre Satz mit dem Schwarzbier, dass Homer mit dem Schwein einen Kasten Schwarzbier geleert hat. Also ihr komischer Entführungsversuch, der ist so halb im Gange. Und dann sieht man den Dekan auf dem Gelände der Uni rumlaufen, auf wie er sagt, Nanu, das hört sich an, als sei ein Schwein in Ohnmacht gefallen. Und
das ist so wahllos, aber ich lache jedes Mal so sehr.
Das ist so geil. Und dann wirft er halt alle von der Uni und dann sagt er ja den großartigen Satz so, ich muss jetzt leider sie alle von der Schule werfen, ich kann kein Auge zudrücken, denn das Schwein hat einflussreiche Freunde.
Dann steht da halt fucking Präsident Nixon.
Genau. Und sagt, und beschimpft hier einfach nur mal. Und naja, dann werden alle irgendwie aus der Uni ausgeklingt und die Jungs werden halt dann irgendwie, Homer merkt halt schnell, die können draußen nicht überlegen, weil in dem Moment, wo sie draußen vor den Toren der Uni stehen, kommt Snake vorbei und sagt so, ich bin der Brieftaschenkontrolleur und gebt mir mal eure Brieftaschen. Und dann sagt er, das war ja einfach, das mache ich jetzt öfter und rennt dann weg. Und dann steht Homer neben dran und sagt noch ganz naiv, hey, das war gar nicht der Brieftaschenkontrolleur. Und dann leben die Nerds bei den Simpsons für einen ganz kurzen Zeitabschnitt.
Wirklich ein sehr kurzer Zeitabschnitt, weil sie machen sich sehr schnell sehr mächtige Feinde. Unter anderem damit, dass sie, und an die Szene muss ich oft denken, wenn Lisa und Bart vorm Fernseher sitzen und gebannt auf diese Folge warten. Und dann ist das ja auch so eine Itchy und Scratchy Folge, wo sich Waffe um Waffe aufbaut, noch mehr Sprengstoff, noch mehr Explosionen, die sich ankündigt. Und dann geht sie aufs große Finale hin und dann ziehen die Nerds den Stecker. Und bis dann das geklärt ist, dass sie den Fernseher wieder reinstecken sollen, was natürlich alles unter Schreien passiert, steht dann nur noch The End. Und Krusty sagt dann irgendwie, ja, die Folge dürfen wir leider nie wieder senden, die ist viel zu brutal.
Das ist nämlich die Folge, in der, ich verwechsel immer die beiden, aber auf jeden Fall die Katze zum ersten Mal die Maus kriegt.
Genau, irgendwie so, ne?
Aber das ist das, wenn, wo dann auch Bart sagt, so, wenn ich das sehe, dann habe ich alles gesehen und so. Und die ist auf jeden Fall großartig, die Szene. Und sie versauen sich halt dann da und Homer will sie dann irgendwie, hat dann einen Plan, um sie wieder zurück zur Uni zu bringen und dass sie dem Dekan das Leben retten.
Schlimmster Plan ever.
indem er ihn vermeintlich mit dem Auto überfährt und sie in letzter Sekunde wegstumpfen. Und Huma fährt dann einfach so komplett wahllos mit seinem Auto auf diesen auf dieses Unigelände mit quietschenden Reifen quer durch den Matsch. Und der Dekan läuft da irgendwie rum, hört auch dieses Auto einfach nicht. Die drei Jungs sind hinter einem Baum und gesagt, ich glaube, wir müssen jetzt. Und verfehlen aber das Timing, weil sie viel zu viel Gedanken darüber machen. Und der Dekan wird von Huma über den Haufen gefunden und wacht dann im Krankenhaus auf, wo dann Huma zu ihm sagt, ja, da ist unser Gag wohl nach hinten losgegangen. Und der Dekan guckt ihn einfach nur an und sagt, Gag?
Und selbst da ist aber noch kooperativ. Die wollen den ja wirklich so sehr als gute Figur schreiben. Er sagt, ja gut, ich war vielleicht auch nicht immer fair. Und Huma, wie das letzte Arschloch, ja, wahnsinnig.
Und man denkt sich so als Zuschauer, hä, der war immer super fair.
Der hat niemandem was getan, dieser arme Mann. Und ich finde, da schließt sich einer der, also das ist in meiner Top 3 der düsteren Momente auf Platz 2, wenn Hilbert ist es, der mit dem künstlichen Hüftgelenk reinkommt. Ja. Also, ja, und das ist dann ihr künstliches Hüftgelenk. Und dann macht das so ganz schlimme Quietschegeräusche, bis es gefühlt nach der vierten Bewegung wieder bricht.
Ach, damit müssen sie besonders vorsichtig sein. Oh, das ist so geil. Und auch, dass der davor aber noch sagt, bevor der reinkommt, so, dann lasst uns doch all diesen schrecklichen Schabernack vergessen. Ja. Mann, ey, also, ja, ist aber so für mich auch gefühlt der letzte gute Gag.
Das stimmt.
Bevor es dann eigentlich, also danach habe ich hier auch nichts mehr aufgeschrieben. Und nicht, weil ich es vergessen habe, sondern weil ich finde, dass dann die Folge halt mit der Manipulation der Note und ja, dann ist sie so ein bisschen, also die letzten Minuten sind, sage ich mal, um halt wieder den normalen Kanon herzustellen und auch uns allen klarzumachen, dass Huma wirklich gar nichts gelernt hat.
Das ist halt, ich glaube, gerade weil dieser Moment, wo er hat ja dann so seine Trainingsmontage, wie er dann doch noch versucht, innerhalb von einem Tag alles zu lernen, was Überraschung scheitert, dass sie dann noch diese Szene haben, wo sie so zusammensitzen und wirklich so ein, und die Moral von der Geschichte Gespräch führen, wo aber alle sagen, ja, nee, das stimmt so nicht, um irgendwie noch den Haken halt gut dran setzen zu können. Finde ich trotzdem sweet, weil sie ja dann auch mit einem anderen Abspann als sonst rausgehen, wo so nochmal so College-Momente von Huma abgebildet sind. Das ist schon ein sweeter Abschluss, aber ich gebe ganz bei dir, ich finde, der Hüftgelenk-Moment ist der letzte große Moment.
Muss aber sagen, aus persönlicher Sicht, ne, also nur aus persönlicher Erfahrung, ist natürlich der völlig selbst überzeugt, zum Lehrer zu gehen und das Ding auf den Tisch zu legen und dann eine glatte 6 zurückzubekommen. Das ist meine Uni-Arbeit, ja, das ist ja meine Abi-Arbeit in Bio gewesen. Also ich habe ja auch gesagt, ich muss nichts mehr lernen, weil ich war ja der letzte Jahrgang in Hessen 2004, der beim Abitur noch in einer Abschlussarbeit 0 machen durfte.
Ah, okay.
Also habe ich mir gesagt, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, da war noch nicht die mündliche hinter mir, also die lag noch vor mir, habe ich gesagt, okay, Leute, was geht? Ich habe einen 3,3er Durchschnitt jetzt schon, der wird auch nicht schlechter, der kann nur besser werden. Wenn ich 15 Punkte im Bio mache, mache ich maximal 3,0er. Lohnt sich dafür, irgendwas nochmal zu machen? Nee, weil 3,0 ist genauso scheiße wie 3,3.
Also plus der Zusatzgag,
meine Eltern haben auch beide 3,3er Abi. Meine Mutter sowie mein Vater. Habe ich gesagt, na, dann ist es halt Schicksal.
Ist Tradition.
Also habe ich mich bis am letzten Tag dazu hinreißen lassen, nichts zu lernen. Habe gesagt, nee, ich höre lieber Franz Ferdinand und The Hives und mach sowas halt. Ach,
2004 und, ein gutes Jahr.
Und dann war es aber so, dass ich morgens ich wusste nicht mal, wann ich dran bin. Also ich wusste nicht mal, wann meine mündliche Prüfung ist. Bin zur mündlichen Prüfung gefahren, morgens um 7 in die Schule rein. Dann haben die mir gesagt, sie sind einer der Letzten, sie sind erst um 12:30 heute dran. Ich war so, okay, alles klar, wie bringe ich die Zeit rum, noch 4,5 Stunden? Na, dann lerne ich jetzt noch Bio. Und hab dann 4,5 Stunden einfach wahllos, ach so, kommt, also weißt du, einfach so ein Biobuch. Und man war so, ja, es könnte halt alles sein. Und dann einfach so in dem Biobuch so, einfach so random gelernt. Einfach so dumme Sachen. So, die vielleicht drankommen könnten, die ich schon mal vermeintlich gehört habe. Und dann habe ich da ja meine mündliche Prüfung gemacht und habe auch noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und dann hat er ja auch irgendwann so schon abgebrochen in meiner mündlichen Prüfung. Hat irgendwann gesagt so, ja, ich glaube, wir haben genug gehört. Ja. Und dann guckt er so nach links und rechts. Und ich war schon so, ich glaube, lief nicht so doll. Und am nächsten Tag dann in der Schule die mündlichen Noten vorgelesen. Und ich war die einzige Person im gesamten Jahrgang, die 0 Punkte hat in irgendeinem mündlichen Fach. Ich war der Einzige.
Das ist halt auch hart. Aber also ich finde es von der Rechnung her nachvollziehbar.
Ja, und deswegen habe ich die Szene gesehen und dieses völlig selbst. Und ich war ja kurzzeitig überzeugt, ja, dass ich doch noch 4-5 Punkte mache.
Das hat, also dieses selbstüberzeugte Hinlegen und dann eine scheiß Note zurückkriegen, das war tatsächlich bei mir 11. Klasse Mathe das letzte Mal der Fall. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt probiere ich es mit Mathe nochmal. Die ganzen Buchstaben verwirren mich, aber ich kann das lernen. Und ich habe diese dummen YouTube-Mathe-Nachhilfe-Videos aufgesogen. Ich hatte das Gefühl, ich habe alles begriffen. Mathematik ist logisch und ich bin Teil davon. Ja. Und dann habe ich diese Klausur geschrieben und war so während dem Klausurenschreiben so, ey, die lief ja richtig gut. Ja, dann war es eine 5. Und dann war auch der Moment erreicht, wo ich sagte, gut, dann ist Mathe vielleicht auch einfach der Kurs, wo ich am Ende mit einer 4- zufrieden bin.
Ich hatte das auch einmal in der Klausur. Ich glaube, das war sogar auch, entweder war es Chemie oder auch Bio. Mhm. Da habe ich auch die, ich war der festen Überzeugung, ich krieg 8 Punkte oder 9. Und damals hat er eingeschrieben, eine Person hat 0 Punkte in der Klausur. Also den Notenspiegel am Ende. Und eine Person, da habe ich gedacht, welcher Trottel hat in dieser einfachen Arbeit denn 0 Punkte? Und es war ich. Oh. Es war einfach, ich war wirklich, oh das mein Gott, so wie konnte das passieren?
Die Fallhöhe, die dann da geschaffen ist, ne?
Oh ja, ich hab da gesessen und bin dann wirklich ins, das war ja auch schon in der Zeit, da hat man ja dann schon auch Auto gefahren. Mhm. Da saß ich so in meinem Auto und hab einfach geheult.
Aber auch absolut nachvollziehbar. Ich hab, wo wir da in dem Thema sind, ist mir das gerade ja aufgefallen. Ich glaube, ich habe das auch im Podcast zumindest noch nie erzählt. Ich habe mich ja tatsächlich durch meine mündliche Abschlussprüfung Geschichte komplett bullshitten müssen. Weil wir hatten das eingegrenzt auf Weimarer Republik und Machtergreifung und so. Und ich war so, cool, Geschichte ist mein Thema, 15 Punkte, safe, hole ich mir. Hab 20 Mal gefragt, muss ich Verfassungsvergleiche machen? Nee, auf keinen Fall, wieso Verfassungsvergleiche? Komm da hin, dritte Aufgabe, ja, vergleichen Sie bitte mit der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Also ja, es gibt eine Bundeskanzlerin, einen Bundespräsident. War so, okay, erste Aufgabe, kein Problem. Zweite Aufgabe, kein Problem. Dritte Aufgabe, ja, dann wird's halt vielleicht doch nur 10 Punkte. Aber die Faulheit meines Profilehrers hat mich gerettet. Weil ich bin in diese Prüfung rein und habe gesagt, okay, ich muss einfach versuchen, in den ersten 2 Aufgaben schon so intelligent zu wirken, dass es beim dritten nicht ganz so sehr wehtut. Und habe jeden Fakt, den ich wusste, zu diesen Fragen rausgehauen. Dass wir, und ich war auch einer der Letzten, ich glaube, wir waren dann schon irgendwie bei 20 Minuten und gerade in der Mitte von Frage 2. Und mein Profilehrer, relativ alter Mann, kurz vor der Rente, guckt meinen Geschichtslehrer irgendwann an und sagt, hier, also, wir haben dem jetzt 20 Minuten zugehört. Ich glaube, wir haben genug gehört. Wir müssen das jetzt nicht noch irgendwie 20 Minuten weiterziehen. In der Prüfung. Ich war so da so, fände ich gut. Und dann hat der Zweite, der Beisitzer, noch gesagt, ja, also ich finde auch, wir könnten jetzt eigentlich an der Stelle abbrechen. Und ich bin rausgeschickt worden, 2 Minuten später rein mit, ja, 15 Punkte. War so, gut, gut. Und seitdem denke ich mir so, ey, wenn die nicht einfach nur keinen Bock mehr auf mich gehabt hätten und Feierabend gewollt hätten, wäre die Note so viel schlechter geworden.
Aber ich finde, dann macht man so 10. Aber 15 ist schon krass, Lukas.
Ich bin halt auch Geschichtsnerd. Ich meine, ich habe das auch eine Zeit lang studiert. Das ist schon, da habe ich schon Spaß dran. Weiß nicht, ob es dir in unserer Zeit, in der wir uns kennen, aufgefallen ist, aber sobald ich mich für ein Thema begeistern kann, gehe ich da teilweise sehr intensiv rein.
Das ist ein großer Vorteil manchmal. Da muss man selber nicht so viel arbeiten.
Aber das macht mir halt auch super viel Spaß. Also so, das liebe ich halt.
Ja, das glaube ich dir.
Ach. Ja, ach, schön. Ja. Nochmal ein bisschen Schulerinnerungen.
Ja, nochmal ein bisschen Schulerinnerungen raus. Und dann, deswegen habe ich Schule gehasst, deswegen hatte ich nie Bock auf Studieren. Ja. Ich habe ja mal einen Tag in der Uni gesessen. Mhm. Ne? In der Technischen Universität Rüsselsheim. Um TV-Technologie zu studieren.
Ja.
Genau einen halben Tag hat es gehalten. Da habe ich meinen Lehrplan bekommen. Mhm. Da war dann drauf Bio, Physik, Chemie, nee, nicht Bio, Chemie, Physik, Mathe. Da habe ich gesagt, pff, Leute, ihr seht mich hier nie wieder.
Ey, aber auf jeden Fall
Psycho nicht. Dino, der damals noch ein Freund von mir war, ist ja damals einfach direkt aufs Unigelände gezogen, weil er gedacht hat, er wird jetzt auch so Student Life. Ja. Und dann saß der da und war einfach und ist auch nie in diesen Kurs gegangen und hat einfach auf dieser Uni gelebt. In so einem hässlichen, schrecklichen Zimmer, was klein und braun, so eine Studentenbutze. Ja. Es war absolut furchtbar.
Ach du meine Güte. Aber es liebe ich, wenn du mit so einem Enthusiasmus reingehst und dann. Also das hatte ich tatsächlich in meiner Studienlaufbahn auch. Ich bin ja in meinem theoretisch dritten Studium gerade. Mhm. Weil ich habe ja angefangen, auf Lehramt zu studieren. Weil auch irgendwie jeder, seit ich irgendein Schulgebäude von innen gesehen habe, gesagt habe, das ist was ich machen soll. Und ich fand das auch irgendwie eine gute Idee, bis ich dann mein Praktikum hatte und gemerkt habe, boah, die Arbeitsbedingungen sind halt schon scheiße. Weil entweder machst du, also war bei mir persönlich so, entweder konnte ich nicht den idealen Unterricht machen, wie ich das Gefühl hatte, dass es den Leuten was bringt. Oder ich krieg halt einen Burnout mit Anfang 20. Habe ich so dann auch gekriegt, aber trotzdem die Bullet habe ich gedodged, habe gesagt, das ist es nicht. Und dann habe ich einfach nur, weil mein bester Freund immer so von seinem Studium geschwärmt hat, gedacht, Politikwissenschaften, das ist vielleicht das Ding für mich. Da sehe ich mich. Das ist interessant. Habe mich da noch gefühlt am selben Tag umgeschrieben, dass ich für das neue Semester, was dann in 2 Wochen angefangen hat, da noch rein durfte. Und ich saß die erste Woche, ich glaube, in 4 Veranstaltungen und war so, wie scheiße langweilig ist denn das? Was? Warum bin ich hier? Wer kam auf die dumme Idee? Das war das kürzeste Semester, was ich je hatte, weil ich nach einer Woche gesagt habe, okay, das ist vielleicht doch nicht, dann nutze ich die Zeit doch jetzt mal und finde ein bisschen raus, was vielleicht noch Sinn machen könnte für mich.
Ja.
Und so bin ich dann jetzt auch auf das gekommen, was ich jetzt mache und auch sehr gerne mache. Also von daher.
Ich glaube, das haben viele, ne? So, dass man so einfach wo reingeht und denkt so, ich probiere das mal und dann merkt man so ganz schnell, das ist wirklich das Allerletzte. Ja.
Also da macht's halt auch, das ist halt ganz geil, gerade bei größeren Unis kannst du halt auch dich einfach in andere Veranstaltungen setzen. Ich habe das dann da so gemacht und habe mich in erziehungswissenschaftliche Veranstaltungen gesetzt, weil ich gesagt habe, irgendwie, ich habe ja die ganze Zeit immer parallel pädagogisch gearbeitet, aber habe nie dran gedacht, dass man das ja auch studieren könnte, ohne Lehrer sein zu müssen. Und habe mich da reingesetzt und habe gesagt, das ist ja perfekt, das ist ja der Himmel, das ist ja Paradies. Und ja, find's immer noch sehr, sehr gut.
Voll.
Ach ja.
Freut mich. Freut mich, dass du dein Glück noch gefunden hast.
Ja, auf jeden Fall. Ist für alle, die jetzt sehr viel Simpsons heute wollten, nicht die ideale Folge, aber ich fand es trotzdem irgendwie sehr schön, mit dir über alles zu schnacken.
Ja, ich fand es auch wieder schön. Fand es auch wieder mal ein. War es alle 2 Wochen. Es wird mir dann trotzdem fehlen.
Auf jeden Fall.
Und, aber nächste Woche sind wir noch, übernächste Woche sind wir noch mal da. Mhm. Und du wolltest jetzt noch irgendwas revealen.
Ja, also ich hab einen Vorschlag an dich. Weil ich habe diese Parallele gesehen und finde die irgendwie gut. Weil Sachen, die sich über eine Staffel ziehen, gibt's ja bei den Simpsons auch. Nämlich die Frage, wer erschoss Mr. Burns? Und da kam Teil 1 im Mai 95 raus und Teil 2 der Folge kam im September 95 raus. Und ich habe ein bisschen die Idee, ob wir vielleicht unsere letzte Folge dieser Staffel mit Teil 1 benennen und dann wiederkommen mit Teil 2 dieser Folge.
Oh, und für die Leute, die nicht wissen, was eigentlich wie die Folge ausgeht, ist es super spannend.
Ist es dieselbe Experience wie damals?
Das ist dieselbe Experience wie damals oder wie für mich zum Beispiel, als ich die Serie gesehen habe, OJ vs. The People und nicht wusste, wie der OJ-Fall ausgeht und ich diese ganze Serie super angespannt war, weil ich nicht wusste, wie der OJ-Fall ausgeht.
Ist wesentlich spannender, so wenn man nicht weiß, was passiert.
Dann. Es ist wie der OJ-Fall.
Also, das wäre ein Vorschlag. Wenn du jetzt sagst, das können wir den Leuten nicht antun.
Nee, wer erschoss Mr. Burns ist eine wahnsinnig wichtige Simpsons-Folge. Dieses eine Mal, wo sie mit einem Cliffhanger gearbeitet haben und in die nächste Staffel getragen haben, das ist schon als Experiment an solches. Und die zweite Folge ist eigentlich gar nicht so dolle mehr. Aber die erste ist so saugut.
Das ist richtig. Ich finde das.
Wie Burns die Stadt verdunkelt, ist so saugut.
Die Folge ist halt ein Hit und tatsächlich ist dieser Cliffhanger einem relativ bekannten amerikanischen Filmessayisten als einer der besten Cliffhanger in der TV-Geschichte immer noch benannt. Weil der halt auch wirklich geil geschrieben ist. Also ich fänd's gut, wenn wir die Leute in diese leichte Anspannung mitnehmen könnten. Nochmal. Das nochmal nacherleben.
Da dürfen wir aber nicht drüber reden, wer der Mörder oder die Mörderin
war. Nee, das behalten wir für uns. Wir machen dann auch wie bei Fox, wir machen dann auch ein Gewinnspiel draus.
Da habe ich irgendwann mal ein Bild gesehen, letztens. Mhm. Aus dem Jahre, wann war die Folge? 92, 93? 95. Aus einem Casino in Las Vegas. Ich glaube sogar. Nee. Ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein ganz großes Casino aus Las Vegas. Ein ganz, 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 ganz großes. Eines der wichtigsten da.
Ja.
Und da war dann einfach die. Da hast du die Quote gesehen.
Geil.
Die Quote. Wer Mr. Burns erschoss, die Leute konnten Geld wetten.
War ja auch eine der ersten Internet-Einbindungen bei so einem TV-Event. Also, da können wir dann gerne in 2 Wochen noch mal intensiver drüber sprechen. Aber was da alles passiert ist, wild, sag ich dir.
Oh ja,
wild.
Lass da auf jeden Fall drüber reden.
Dann ist es jetzt fest. Wir reden mit Wer erschoss Mr. Burns? Teil 1. Scheiße, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, welche Staffel das ist. Moment, ich schau kurz. Der nächste Service-Mitarbeiter ist gleich für Sie verfügbar. Danke.
Disneyland Paris. Ich habe letztes Jahr 1,5 Stunden in der Disneyland Paris Warteschleife.
Ja, wegen der schlimmen Stornierung auch noch, ne?
Ja, es war furchtbar. Und dann, beziehungsweise um die Stornierung da umzulegen.
Genau.
Es war einfach nur fantastisch.
Staffel 6, Folge 25 schauen wir uns dann nächstes Mal an. Wer erschoss Mr. Burns? Teil 1.
Nice.
Ne? Haben wir doch
Dann Bock. Haben wir es gefunden. Dann machen wir jetzt ein Häkchen Freude dran.
Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich bei dir.
Zeit.
War wieder sehr, sehr schön.
Ich habe nur gesagt, es war für mich wieder eine schöne Zeit.
Für Staffel 3 dann auch mal sich angewöhnen, einfach den anderen ausreden zu lassen.
Nee.
Gilt vor allem für mich.
Ich finde dieses leichte sich ins Wort fallen, das bringt auch eine leichte Spannung mit rein. Weil du nie weißt.
Aber beim Schneiden ist es manchmal voll schwer rauszufinden, wer eigentlich, weil dann manchmal beide reden gleichzeitig und dann kommt aber diese verhaltene Lücke der ganz kurzen so, jetzt tut es mir leid, dass ich ihm da ins Wort gefallen bin. Und dann sagen beide kurz gar nichts. Ja. Und dann denke ich mir immer nur, also als die ZuhörerInnen denken sich dann auch nur so, na hoppla. Naja, das ist das Problem, wenn man nicht in einem Raum sitzt. Aber vielleicht, vielleicht ist ja schon in der dritten Staffel, ist die Welt wieder eine normale. Wer weiß das schon?
Oh Gott, auf jeden Fall drauf. Wäre schön. Also wäre irgendwie geil, wenn man sagen könnte, okay, wir sehen uns gegenüber, wir können uns anfassen, während wir podcasten. Mal schauen, was so geht. Ja,
wo ich dir dann immer mal so an so Stellen, die uns gut gefallen haben, einfach mal so das Knie reib.
So. Ja, oder ich dir so ein bisschen durch den Bart kraule, wenn ich gerade das Gefühl habe, du brauchst Entspannung.
Du hast eh zu viel Haare, da kann ich mal so durchfahren mit der Hand.
Das wird einfach schön. Ich habe eben auch kurz dran gedacht, ob wir dann nicht einfach live aus deinem Laden schon podcasten wollen.
Stimmt, der dürfte dann ja auch da sein.
Ja, also, der dürfte ja dann auch da nächste sein. Staffel wird wild, aber erstmal bringen wir die Staffel gut zu Ende.
So nämlich. Wir gucken schon auf die nächste Staffel drauf und dabei haben wir noch eine Folge, Leute. In 2 Wochen, ein letztes Mal, Staffel 2 von Die Sendung mit den gelben Leuten, mit dem Luggi, mit mir, wir freuen uns. Wir reden über Wer schoss Mr. Burns, Staffel 5?
6.
Folge 25. 6, Folge 25, da war die 5. Leute, es war mir ein Fest. Lukas.
Max.
Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen.
Wie immer.
Und damit ist die Bühne frei für deinen letzten Satz. Ich sag tschüss, Leute.
Haben Sie keine Albträume, schlafen Sie gut. Ciao Sie.
Tschüss.